Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Surreal Podcasts. Heute wieder mal mit Alexander.
What's up?
Schön, dass du es geschafft hast. Und wir haben heute natürlich auch wieder einen Special Guest, schon einen langjährigen Sneaker-Freund von mir, der mich tatsächlich auch ein bisschen mit eingeführt hat in die ganze Thematik, wo ich ganz, ganz viele Fragen schon gestellt habe. Der ein Sammler ist schon so lange, dass er definitiv sich OG nennen darf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Stefan!
Hi, also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, also prinzipiell sammle ich seit 1995 eigentlich Sneaker. Also da hat meine Leidenschaft richtig begonnen. Habe natürlich Pausen dazwischen gehabt, aber prinzipiell seit 1995 still in the game.
1995, da hat die Leidenschaft zwischen meinen Eltern noch gar nicht begonnen gehabt, aus der ich dann entstanden bin.
Geil, ja. Du, das höre ich oft auf der Straße, vor allem gerade von den jüngeren Leuten. Es ist halt oft so, dass sich viele gar nicht vorstellen können, schon so lange Sneaker zu sammeln. Mhm. Aber ja, prinzipiell bei mir hat es halt eben damals begonnen, in der Schulzeit und gerade so eben, wo dieses Basketballthema 1994 bis 96.
Aber ist 95 nicht gerade genau die Schwelle gewesen, wo Jordan als aktiver Spieler weniger in Bedeutung war?
Jein. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe damals halt in der Schule halt sehr viel Basketball gespielt und da war halt einfach der Godfather einfach Michael Jordan.
Aber wann war denn das Karriereende? War das nicht 95?
Nein, der hat 96 nochmal einen Titel geholt, deswegen...
dann war das dieses Zwischenzeitliche.
Genau, das war die zwischenzeitliche Ding, wo dann er so im Wiegelwoggel war, macht er eigentlich weiter oder nicht. Aber da muss ich jetzt ehrlich zugeben, da bin ich jetzt nicht der absolute NBA-Spezialist und Michael Jordan-Spezialist, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Mein Know-how liegt eher bei den Schuhen, also deswegen, und... Bei mir war es halt damals in der Schulzeit eben Basketball. Wir hatten dann so einen Coach aus Amerika auch, der uns trainiert hat in der Schule. Und da war es dann halt irgendwie so, dass ich dann meinen ersten Jordan halt dann auch geholt habe.
War das mehr die Faszination für die Kultur, die Basketballkultur und auch das, was sich in Amerika da so entwickelt hatte, was man dann damals über die Sneaker quasi hier in Europa, in Österreich, in Deutschland erleben konnte? Und hat sich daraus die Leidenschaft entwickelt?
Ja, jein. Also es war schon ziemlich schwer eigentlich damals zu den Zeiten dann wirklich an Jordans ranzukommen in Österreich.
Wie ist man rangekommen?
Naja, lustigerweise über normale Sportgeschäfte. Es gab einfach damals nicht so den klassischen Sneaker-Store. Es gab halt Sport 2000, es gab Intersport.
Und die haben das einfach so geführt oder ist man dann da hingegangen und war dann
halt
so?
Genau, so wie du halt jetzt heutzutage, wenn du in ein Sportgeschäft gehst, da gibt es ja auch nicht mehr so viele, dann hast du immer diese Sektionen gehabt mit Running, mit Trailrunning und dann gab es halt Fußball und dann gab es halt eine Sektion mit Basketball.
Das war wahrscheinlich damals
Genau, ein Shelf. Ja. 3-4 Schuhe, that's it. Und da warst du schon froh, wenn du halt mal dort einen Jordan gesehen hast. Und dann waren es oft halt, da gab es jetzt noch nicht so, da gab es halt die Retros alle, weil die halt damals rausgekommen sind. Da gab es noch nicht so normale General Releases, Jordan mit oder so, das gab es alles gar nicht.
Ja. Aber 95 haben die ja ganz viele von den Retros neu aufgelegt. Also das war ja tendenziell, um so als Sneakerhead reinzustarten, schon ein gutes Jahr, weil gerade auch viele von den Neuauflagen von 85, als die 95 rausgekommen sind, jetzt nicht so mega abgegangen sind. Da sind ja auch viele so ein bisschen gesittet. Ja, also da kann man dann ja schon dran. Das heißt, tendenziell ein guter Einstieg für die Sammelleidenschaft, so die du da gefunden hast.
Ja, vor allem, man muss sich halt vorstellen, dass halt damals, 95, da gab es halt noch nicht wirklich eine Sneaker-Szene. Mhm. Also da war Turnschuhe, war so, okay, das nehme ich zum Sport, aber that's it. Also auf der Straße bist du halt auch oft einmal mit normalen Schuhen, die Kids halt natürlich schon mit Turnschuhen.
Es war dann halt schon eher die Basketball-Szene, oder?
Genau, ja, klar.
Zu der Zeit gab es auch nur maximal circa 3 oder 4 Jordans, weil er hat es auch nur 10 Jahre davor eigentlich angefangen.
Genau, also da war es noch nicht so überschwemmt, wie es heutzutage ist.
36 Stück.
Ja, also und du musst halt wirklich Glück gehabt haben, dass du mal in ein Sportgeschäft gehst und da war ein Jordan, ja.
Aber die haben ja jedes Jahr einen Jordan gebracht, 1995, 1985 kam der erste, das heißt, es müsste kurz vor dem berühmt-berüchtigten Elfer gewesen sein, oder?
So ist es.
Ja, das war eine geile Zeit für dich.
Und das war auch mein allererster Jordan, den ich mir damals geholt habe.
Iconic. Also
der Concord war damals mein allererster Jordan, ne?
Also ich glaube, es gibt ja immer wieder so Schuhe, die Leute dazu bringen, dass sie zu Sneakerheads werden. Der Elfer Concord war definitiv so einer, der 1er 85 war einer, die SB Dunks waren es in den Nullerjahren und 2012 bis 16 war es auch ganz klar der Yeezy 350, der hat ganz, ganz viele Leute zum Sneakerhead gemacht.
So bin ich reingekommen.
Ja. So bist du reingekommen?
Yeezy Moon Rocks war mein erstes Sneaker-Raffle, erstes so reinkommen. Ich wusste nicht mal zu der Zeit, dass man es so kaufen könnte. Ja. Und ja.
Es war total lustig, weil bei mir war das Ding, als ich auf Sneaker aufmerksam geworden bin, das war gerade, wo man so, wenn man wusste, wo konnte man einen Einser online schon bekommen, das wollte jetzt nicht zwingend jeder haben, ein paar Colorways waren auch nicht zu bekommen, aber so zum Beispiel, bei mir war es nämlich der All-Star Jordan 1er vom All-Star Game und den konnte ich einfach online bestellen. Weil zu der Zeit waren alle mehr so auf Yeezys und so und ich war so gerade so auf Einsern und so bin ich so zu Einsern gekommen, weil so niemand da drauf war. Und dann kam halt der Einser-Hype, da bin ich dann schön zu Vierern rüber, dann kam der Vierer-Hype und...
Ja, ist klar, diese Switches, die man halt irgendwie hat. Ne?
Aber was ich total interessant fand, das hast du am Anfang auch schon mal angesprochen, so es gab keine Sneaker-Szene, es hat sich aus einer Basketball-Szene herausentwickelt, wenn ich aber mit vielen OGs, also man nennt das ja, wenn jemand seit vielen Jahren ein Sammler ist und sagen wir mal, die ganzen Releases mitbekommen hat, weil im Endeffekt, was dich als Sneaker-Sammler prägt, sind die Releases, die du mitbekommst, finde ich, und die du auch miterlebst und wie die halt auch rausgehen und da sammelst du irgendwie so deine Erfahrungen, die dann zu deiner großen Sneaker-Sammelleidenschaft sich so zusammenfügt. Mhm. Und da hast du mit dem Concord ja ein ganz iconic Ding erlebt. Dann hast du in den Nullerjahren die ganzen SBs miterlebt und hast dadurch so ein bisschen mehr den, ich nenne das immer so ein bisschen den nerdigeren Bezug zum Schuh, wo es wirklich auch um den Schuh geht und darum, was macht den besonders, was ist die Geschichte dahinter. Heute sind ja total viele Sneakerheads rein modisch auf Sneaker gekommen und betrachten die ganze Thematik komplett modisch. Ja. Und da würde mich mal total interessieren, wie du zu diesen neuen Sneakerheads stehst, die eigentlich aus modischen Aspekten irgendwelche Schuhe kaufen und denen vielleicht auch die Kultur und die Historie dahinter relativ egal ist.
Ja, ist halt, ist schwierig zu sagen, ist ehrlich, weil mein Ansatz halt immer schon vom Sneaker-Sammeln eigentlich komplett anders war, als jetzt, glaube ich, das heute ist. Mhm. Bei mir war es halt immer so, ich wollte halt immer Schuhe haben, die halt nicht jeder trägt oder dass ich halt zumindest derjenige bin, der sich halt ein bisschen abgrenzen kann. Das war auch damals der Grund, warum ich zum Beispiel halt sehr lang gearbeitet habe für den 95er Air Max und war damals halt eben 95 der allererste bei mir in der Schule, der überhaupt generell einen Air Max hatte. Und das war halt immer zum Abgrenzen. Heutzutage, glaube ich, wird schon schwer, sich irgendwie modisch abzugrenzen, weil es das nicht mehr in dem Maße gibt, meiner Meinung. Sehr wenig Schuhe werden heutzutage so streng limitiert, dass man sich wirklich davon abgrenzen kann. Oft wird halt eben geschaut, dass man halt sehr viel Geld lukriert, einfach durch gewisse Mengen, die man produziert. Und
Qualitäten, die man liefert.
Genau so ist es. Ist auch heutzutage wirklich, wenn ich mir denke, wenn ich zu Hause durch meine Schuhkollektion gehe und mir anschaue, was für Qualitäten eigentlich damals gemacht wurden.
Wie
und
viele
heute.
Schuhe hast du bei dir zu Hause?
Circa? Hey, diese Frage, Mann, Alter, du weißt eh, circa. Das wäre ich ständig gefragt, hey, ich kann es wirklich nicht sagen.
Über 500?
Nee. Unter, das nicht.
Über 300?
Vielleicht knapp an die 300, aber ich sag dir ehrlich, da müsste ich das wirklich irgendwann einmal durchzählen, aber es ist so viel. Und vor allem, ich muss auch immer bedenken, ich hab im Vorzimmer habe ich meine ganzen Prunkstücke, im Schlafzimmer habe ich so Schuhe, die ich eigentlich irgendwie loswerden will, die ich aber alle getragen und oder auch ungetragen teilweise manche habe. Und dann habe ich im Keller noch so Geschichten wie, hey, so ein paar SBs um und um liegen, wie der erste P-Rod oder dann, keine Ahnung, ein Tennis Classic mit Klischee, Skateboards zusammen, eine Europe Edition, wo es halt nur ganz wenig Paar gab. Mhm. Und da liegen so Dinge halt im Keller.
So ja, Grails, weil, die keiner kennt.
Genau. Also die heute, wenn du das auf der Straße jetzt zum Beispiel um und um laufen würdest und da hättest einen Schuh in der Hand und fragst, hey, was ist das für ein Schuh? Mhm. Hey, da könntest du dir gar nichts sagen.
Das ist halt in Vergessenheit geraten, aber es ist super selten und super besonders und du kennst die Geschichte dazu und weißt auch, wie du dazugekommen bist. Finde ich nämlich total interessant, weil, wenn das nicht stimmt, möchte ich dir da nicht zu nahe treten. Aber Alexander, bist du nicht so zu Sneakern gekommen aus einem rein modischen Interesse?
Ich glaube so, weil wie gesagt, mein erstes Mal war mit den Yeezys und die 350 Moonrocks und es war hauptsächlich eigentlich nur wegen Kanye West. So, mein Sneaker-Interesse ist hauptsächlich durch ihn wirklich angefangen, weil dadurch habe ich mich mehr interessiert, zu mehr Drops gegangen und dann bin ich weg von den Yeezys und jetzt mehr in Nike reingegangen mit mehr Air Force, Jordan 1s etc. Und ich meine, wie ich die Schuhe auswähle, war am Anfang auch so, weil ich Sachen haben wollte, die anderen nicht hatten, so eigentlich wirklich fast wie bei dir. Und dann habe ich irgendwie aufgegeben, weil im Endeffekt hatte eigentlich jeder was. Und dann war es mehr so, was ich mag und was zu mir passt, eher als was jemand nicht hat, weil jetzt zur Zeit finde ich es eigentlich ein bisschen unnötig, mit diesen Dings weiterzugehen, weil jeder hat alles oder jeder hat ein Fake und niemand merkt das Unterschied. Ja. Also es ist mehr besser jetzt, was einfach zum Stil passt, als einfach irgendwas nur wegen einem Hype zu kaufen.
Ist super interessant, dass du das sagst, nämlich auch eine Frage, die ich Stefan wahnsinnig gerne stellen würde. Weil als du damals in den 90er Jahren angefangen hast zu sammeln, da war es schwierig, überhaupt an die Sachen zu kommen.
Genau.
Und wenn du da nicht dran kamst, dann kamst du da nicht dran. Heute ist es ja so, es ist schwierig, an die Sachen zu kommen. Wenn du da aber nicht drankommst, kannst du immer noch einfach AliExpress öffnen und dir ein Plagiat davon bestellen. Mhm. Was dann innerhalb von kürzester Zeit, 2 Wochen irgendwie bei dir ist, fast nichts kostet. Und dadurch wird ja diese komplette Abgrenzung limitiert. Ich finde das total verwerflich, auch wie viele Plattformen diese Plagiate als echte verkaufen und dann so halt das Angebot und Nachfrage den komplett verschieben. Und man auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, zum Beispiel als junger Designer, der seine erste Kollektion mit Nike entwickelt hat, der vielleicht nur 10.000 Stück gemacht hat. Aber diese erste Kollektion kann halt einen utopischen Wert entwickeln, woraufhin du dich an diesem Preis festhalten kannst als Künstler. Der gibt dir dann Legitimation im Sneakermarkt und dann kannst du noch mehrere andere Kollaborationen für die breitere Masse nachliefern. Mhm. Aktuell ist es aber so, dass dadurch, dass so viele Plagiate durchgelassen werden, diesen Künstlern das so weggenommen wird. Und ich habe das Gefühl, dadurch sterben Trends viel, viel schneller aus. Dadurch sieht man sich viel schneller an etwas satt. Und es ist natürlich, wer das echte Ding hat, so du kaufst dir niemals als Sneakerhead ein Fake. Das machst du nicht, weil es ja der Weg ist ja das Ziel. Aber dennoch finde ich, dass für die breite Masse und für die Leute, die diese Kultur gerade erst lieben lernen, weil es ist etwas wahnsinnig Schönes, wenn man es einmal verstanden hat, kann man wahnsinnig viel Freude aus seinen Sneakern ziehen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Plagiate und wie die ganzen Märkte da unprofessionell meiner Meinung nach arbeiten, vielen jungen Sneakerheads den Weg zur echten Liebe zerstört.
Ja, gebe ich dir recht. Aber eins musst du auch immer sehen, ist zum Beispiel, jeder Sneaker-Collector hat in seinem Leben mindestens einen Fake gekauft. Ist so. Mhm. Das ist mir selber auch schon passiert und das passiert oft mal über Kumpels oder so, ja. den vertraust du. Oft hast du auch damals, also ich habe einen Fake auch gekauft, leider unwissentlich. Bin dann erst, glaube ich, 5 oder 6 Jahre später erst draufgekommen.
Das hast du mir schon mal erzählt. Ich überlege gerade, welcher Schuh das war.
Naja, bin ich jetzt gespannt. Also,
erzähl mal weiter, wenn ich drauf kommen weiß.
Und das ist auch nur durch eine Nike SB-Gruppe aufgefallen und dann eben verglichen mit einem wirklich originalen Paar. Es hatte einer in Wien nochmal dieses Paar. Und da muss ich halt echt sagen, das ist damals schon krass gewesen, weil du einfach nicht dran dachtest, dass es überhaupt
so. Du hattest den am Fake Fuß und hast ihn mir gezeigt. Und hast du mir nicht gesagt, dass du dir unsicher warst?
Nein, der ist noch nie am Fuß gewesen.
Okay.
Das war so ein Ding, den habe ich mir aufgehoben, um einfach. Ja, das ist zum Beispiel, ich habe ein paar Schuhe zu Hause, die habe ich echt noch nie getragen, einfach als nostalgischen Wert und das war halt auch so ein Schuh, den wollte ich halt eben auf Dauer haben und dass es safe ist und da habe ich auch keinen Stress gehabt, dass er mir irgendwann zerfällt, weil es halt ein SB-Dunk ist.
Ich weiß, dass es ein SB-Dunk ist, ich überlege gerade von
so, die ganze Zeit. Ich versuche immer wieder so ein paar Stückchen reinzuwerfen.
Aber es ist älter, es ist vor Grateful Dead auf jeden Fall gewesen.
Ja, Mann.
Viele, viele älter, ja, ich weiß, ein altes Paar.
Also da, wo du dir nicht denken könntest, dass da schon so wirklich gute Plagiate unterwegs waren. Ja? Also das ist halt echt etwas, wo ich sage, das ist ja heutzutage, kannst du ja kaum mehr einen echten von einem Plagiat unterscheiden. Und früher konntest du es zwar noch, außer du hattest den Premium-Fake und ey, Alter, da konnten nur die wirklichen Heads oder die den Schuh selber hatten, überhaupt rausfinden, dass es ein Fake ist. Also da wurde alles schon.
Naja, top zu dem gemacht, Zeitpunkt war das ja auch nicht so wie heute, wo du im Internet Vergleichbilder hast und sowas. Genau. Danach war das ja so. Und hier, das Produkt, und das auch, ist der echte Schuh.
Ja.
Okay, Digga.
True.
Ja, was mache ich jetzt?
Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, vorher zum Beispiel, früher konntest du dich halt, lustigerweise gab es ja die Social Media Plattformen ja alle nicht. Mhm. Da hast du dich über Foren ausgetauscht. Also da gab es Foren und.
Reddit? Oder noch früher?
Nee. Es waren. Boah, ich
MySpace.
Nein. Ganz anders. Also es gab wirklich nur so auf Browsern gab's Foren, da kannst du beitreten. Da gab es zum Beispiel über Holland gab es eine Air Max Forum und dann gab es halt eben Sneaker Collector Forum und
Air Max sind ja immer noch big in der Niederlande, ne?
Das ja, genau. So also generell Air Max ist dort einfach, die haben das rübergebracht irgendwie. Von Amerika haben die Holländer die Air Max Ones und Classic BWs und all diese Dinge halt so rübergeholt.
UK auch.
Ja. Die kamen aber ein bisschen danach. Die Holländer waren schon immer stronger, was Air Max betrifft, eben vor diesen ganzen Social-Media-Dingen. Ne? Das wollte ich nur mal kurz einwerfen, nochmal zu
dem Thema. Komm, sag mir, welcher Schuh war es?
Es war der 420.
Der High?
High Dunk, ja.
Ah.
Der allererste. Der,
ja, ja.
Boah, mir fällt jetzt selber gerade der Name nicht ein.
E420 oder nicht?
Nee, der hat einen anderen Namen noch gehabt.
Hatten wir in der Hand. Wir haben ein Video drüber gemacht. Vom Creation Style.
Skunk Dunk.
Skunk Dunk, stimmt.
Jetzt, ich habe kurz überlegen müssen.
Den hatte der.
Ja, du, ich habe ihn noch immer. Zu Hause ist fake. Weil ich natürlich auch dann der Mensch bin, der das einfach nicht weitergeben kann, so ein Ding. Ja? Weil und ich einfach nicht will, dass es, dass sowas einfach die Runde macht.
Ja, ja, ja. Was willst aber, du da noch machen? Du kannst nichts machen.
Aber ja, hat mich viel Geld gekostet, war auf jeden Fall mein teuerster Fake, den ich mir jemals leider geholt habe. War auch der einzige bis jetzt, zum Glück. Also da kann ich auf Holz klopfen, dass es bis jetzt nur eine war in meiner ganzen Schuhsammelkarriere. Aber ja, deswegen sage ich, jeder Collector hat mindestens einen Fake mal gekauft. Wissentlich oder unwissentlich.
Ja. Ich habe tatsächlich auch mal einen gekauft.
Ja, eben.
Ja, aber ich habe auch eine Geschichte.
Ja?
Sag mal deine.
So, everyone.
Ich war was, 16, also genau nach dieses Yeezy-Hype. Ich und mein Bruder waren so, versuchen wir mehr zu kaufen und haben halt online geschaut, wo wir jetzt nicht werden Drops. Aber wir waren halt wirklich neu zu der ganzen Szene. Also wir haben irgendwelche Websites gefunden und waren so, fuck, so billig. Achten wir. Und haben es einfach dann bestellt. Oh, und natürlich haben es danach realisiert, okay, es sind Fakes, weil wir haben nicht gewusst, dass es eigentlich so schnell so Fakes verbreitet hat zu der Zeit schon.
Es gibt halt ein paar Grundregeln über Sneaker-Deals. Die allererste ist, wenn ein Deal zu gut ist, um wahr zu sein, ist der nicht wahr.
Nope. Das stimmt, ja.
Zweitens, wenn du von jemandem einen Schuh kaufst, dann und wenn du jemanden als Sneaker-Verkäufer kennengelernt hast und du von ihm einen Schuh kaufst und ihr jetzt nicht Freunde seid, auch wenn er dich Bro nennt, er ist nicht dein Bruder und er versucht, ihn höchstwahrscheinlich so teuer wie möglich an dich zu verkaufen, auch wenn er ein ehrlicher Sammler ist, vielleicht nur, um sich einen anderen Schuh zu kaufen. Das heißt, nur weil er sagt, das ist der letzte Preis, ist es nicht zwingend der letzte Preis. Zweite Regel. Hast du noch eine dritte?
Ja, auch deinen Freunden nicht unbedingt immer trauen, weil...
Die können auch Fehler machen.
Naja, die können es auch nicht wissen. Das kann genauso sein, so wie es beim Kumpel von mir ist. Ja? Mhm. Also passiert ist, so wie ich an den Skunk Dunk rangekommen bin.
Ich habe auch mal einen Fake
Jordan gekauft. Also ich bin ihm auch nicht böse oder irgendwas. Ja? Er wusste es selber nicht. Ja? Das kann passieren, aber trotzdem, das ist einfach... Sichert es euch ab, kauft es nicht einfach irgendwas, sichert es euch ab, wenn ihr euch nicht Bescheid wisst, geht es zu Leuten, die sich auskennen. Es gibt die Läden, eben wie Syrup auch, da kennen sich die Leute aus. Gibt auch andere Sneaker-Läden, wo man mal fragen kann, wenn die Leute überhaupt das Know-how heutzutage noch haben.
Das ist ein riesiger Punkt mit das Know-how haben, denn wir bei Syrup, wir bieten nicht jeden Schuh an und auch nicht mehr jeden, den wir mal angeboten haben, weil wir kein unendliches Gehirn haben.
Ey, das hat niemand.
Genau, du kannst nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich kann jedes Produkt authentifizieren und das ist auch mein Problem, was ich mit diesen Plattformen wie StockX, Clack oder wie sie auch immer heißen haben.
Das frage ich mich auch immer
unmöglich, dass du jeden Schuh seit 1985 bis heute legit checken kannst. Das geht nicht. Nee. Das ist nicht möglich. Nee. Und dementsprechend finde ich auch, ist nicht verwunderlich, dass sie von Nike verklagt wurden, weil sie offensichtlich Fakes verkauft haben und dass sie auf ihrer Website nicht mehr sagen 100% Echtheitsgarantie, sondern unser besonderes Versprechen.
Ja.
Das wundert mich alles überhaupt nicht, aber dennoch schockieren mich ein paar Sachen. Zum Beispiel der Midnight Navy Vierer. Kennst du?
Ja, klar.
Der ist rausgekommen vor anderthalb, zwei Jahren, sowas.
Ja, vor über ein Jahr, ja.
Genau,
ja,
genau. Ja. Der ist vor einem Monat, ist der auf einer der beiden Plattformen, ich werde jetzt nicht sagen, welche, über den Zeitraum von einer Woche um 150 Euro in jeder Größe im Preis gefallen. Das ist unmöglich. Ich weiß, wer diese Dinger noch auf Lager hat. Und ich weiß, wie viele die da noch haben. Und ich weiß, dass die nicht verkauft haben, weil die haben den Marktpreis ja in der Hand. Die drücken den ja nicht runter. Das heißt, da hat irgendein Fake-Hersteller festgestellt, ey, ich habe jetzt hier einen Schuh, Prototypen dahin geschickt, ist durchgegangen, hat die Maschine angeschmissen und hat das da voll durchgedreht.
Ja.
Und dann fällt der Preis halt plötzlich eineinhalb Jahre nach Release um 150 Euro ohne irgendeinen Restock. Und als Sneakerhead, der sich da über mehrere Jahre mit auseinandersetzt, siehst du das. Aber als Kunde kommst du dann zu mir ins Geschäft und bist so, der Schuh ist jetzt aber viel billiger, warum ist der noch so teuer? Und du bist so, hä, was? Nein, der ist nicht billiger. Und guckst du, und der Marktpreis im europäischen Markt ist auch nicht gefallen. Weil die haben ja alle ihre Schuhe und wissen ja alle, was das wert ist. Und die sind ja, agieren ja auch alle. Und wenn die dann sehen, das fällt da um 150 Euro, dann wissen die, okay, die haben wieder ein paar Fakes durchgelassen. Dann warten wir jetzt kurz, bis der wieder oben ist, bis die gerafft haben, dass sie hier Fakes durchlassen. Weil das passiert ja immer. Irgendwann raffen die das wieder. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel da. Aber das ist halt das Problem, was du hast, wenn du jeden an dich verkaufen lässt als Plattform.
Ja.
Wir arbeiten ja nur mit Trusted Sellern. Überleg dir mal, du wärst so Juwelier oder so ein Uhrenhändler. Da kommt einer zu dir rein und sagt so, ja, ich möchte gerne eine Rolex verkaufen. Dann so, ja, wo hast du die denn her? Also, Bruder, weiß ich nicht. So, kauft keiner. Ja. Kauft keiner. Wird nicht passieren. Und wenn da eine kleine Lücke in der Geschichte des Schuhs ist, kaufen wir den halt bei Syrup nicht mehr. Damit wir halt doppelt sicher gehen können, dass wir die Geschichte haben, wo alles passt. Dann authentifizieren wir die nochmal. Und so muss das Ding für uns passen, dass wir damit arbeiten. Wir lassen uns nicht von irgendeiner XYZ-Person 20.000 Schuhe zuschicken.
Ja, ist ganz klar. Das, was ich aber auch noch sagen möchte, ist zum Beispiel, heutzutage ist es ja noch schwerer, weil prinzipiell die Fakes ja schon eine viel bessere Qualität haben als eigentlich der ursprüngliche Schuh von XY jetzt, sagen wir mal.
Ja.
Also da möchte ich jetzt keine Marken nennen, aber...
Da muss man ja auch sagen...
Aber ist schon krass eigentlich.
Was ist eine bessere Qualität für dich? Besseres Leder, bessere Verarbeitung?
Zum Beispiel, ja, besseres Leder, keine Glue Stands, einfach die Nähte einfach viel schöner gesetzt. Ja. Es gibt zum Beispiel, was mir halt gerade auffällt, gerade bei Nike SB, also jetzt sage ich es, ist zum Beispiel teilweise die Sohlenformen sind total verbaut manchmal und manchmal hast du sie aber wunderschön.
Und da muss man eine Sache zu sagen... die vielleicht viele jüngere Zuhörer nicht wissen, als OG, und Stefan ist wirklich ein OG, da kann man jetzt hier gerade ganz, ganz viel von einer ganz anderen Generation, die das über viele Jahre gemacht hat, gelernt. Die OGs, für die ist der Shape everything. Wir fangen mit dem Shape an und dann geht es weiter.
Ja.
Warum provoziert dich dann so eine schlechte Sohle? Kannst du das mal einmal erklären?
Naja, es hatte halt schon immer auch diesen Skateboard-Aspekt. Ja? Wenn eine Sohle halt ein bisschen Unebenheiten haben, dann ziehst du halt einfach mit dem Schuh ganz anders und machst den Trick ganz anders. Und aus dem Grund hat man halt natürlich schon immer geschaut, dass halt eben die Sohle oder zumindest halt die Form, wo du ziehst, halt, dass das halt in Ordnung ist. Und das hast du heutzutage halt kaum mehr. Ich meine, klar verformt sie sich, du schleifst es dann ab und dann irgendwann passt es. Aber damals warst du halt so, du steppst in den Schuh rein, willst den straight skaten.
Ja.
Heutzutage machen viele, und das habe ich mir auch angefangen, und dann steppst du mal in ein, zwei Wochen, bis er halt perfect ist und dann skatest du ihn. Aber zum Beispiel auch, Unterschied ist auch zum Beispiel die Zungenform. Ich bin ein absoluter Liebhaber von der Fat Dunk bei SB Dunks.
Ja,
auch und beim das High? Hat sich, na, beim High muss ich sagen, brauche ich es nicht, haben sie es auch nie wirklich gemacht. Mhm. Es war eher immer nur bei den Lows.
Ja, es hat mich jetzt, also und ich dachte so, ist das was, was du dir gewünscht hättest?
Nee, das muss ich ehrlich zugeben, ist auch komisch zum Abrollen dann, weil du oben einfach jedes Mal was gegen hast, gegen einen Riss. Was bei einem Low Dunk einfach nicht der Fall ist. Aber das finde ich halt auch immer krass. Also du kannst dir richtig die Jahre eigentlich dir anschauen, wann Nike was verändert hat an ihren SB Dunks. Also manchmal hast du die Fat Dunk, das waren die allerersten, dann sind sie ein bisschen slimmer geworden, dann sind sie wieder ein bisschen dicker geworden, dann sind sie wieder komplett slim geworden. Also
die Zunge.
Die Zunge. Der Kosten hat ja zum Beispiel einen Low Dunk gemacht, der war die dünne, also die Zunge so dünn, wo dann alle gesagt haben, hey, was soll das? Ich meine, da knallt dir einmal das Brett dagegen. Und du
Mittelfuß
hast,
durch.
Ja, voll. Also, und das ist ja auch das, was jetzt gerade viele, zum Beispiel am aktuellen Modell, am Yuto, zu Yuto Megane, was ja viele Skateboarder eigentlich quasi, bekritteln, dass so ein geiler Schuh so eine dünne Zunge hat.
Ah, dass, ich hab den noch nicht
alle,
in der Hand gehabt.
Wo alle gesagt haben, hey, Alter, das ist doch kein SB. Ja. Das ist doch ein normaler Dunk. Und das, also,
schade, Yuto, weil das ja Yuto absoluter Skater-Schuh ist, ne?
Ja, genau, und vor allem auch mega schön. Ja,
also der ist mega schön, die Farben und so passen voll, perfekt in den Herbst auch, meiner Meinung nach.
Haben sie echt gut gemacht, ja, aber wie gesagt, da spalten sich jetzt gerade so zwischen den Hardcore-SB-Collectern und den halt den neuen Collectern, sage ich mal, spalten sich so ein bisschen die Geister. Also ich habe da auch schon viel mitbekommen auf YouTube und auf TikTok und so, dass da viele Leute eigentlich gerne eine dickere Zunge gehabt hätten. Und das macht es halt irgendwie aus, ja? wenn du halt schon so lange dabei bist, dass du da halt schon sagen kannst, hey, damals war das halt so cool, aber heute ist das wieder cooler und umgekehrt. Ja? Da kann ich halt echt jetzt viel mitreden, weil ich halt so viel oder so lang schon dabei bin, dass ich das alles mitbekommen habe.
Du greifst ja auf eine wahnsinnig lange Erfahrung in Sachen Sneaker zurück. Das ist ja streng genommen gar nicht, was ich so versuche zu machen. Ich finde ja mit Sirup auf diesem Markt auch irgendwo statt. Und wir versuchen da unseren Platz zu finden, der sich auch immer wieder ein bisschen anders definiert. Am Anfang haben wir einfach so versucht, an die Paare zu kommen, um die dann zu verkaufen, auch einfach noch so auf Retail, um da einfach irgendwie ein bisschen Geld dazu zu verdienen, haben das dann immer reinvestiert. Aber seitdem wir so das eigene Geschäft haben, hat sich das sehr verändert. Inzwischen sind wir in der komfortablen Lage, wo wir wirklich ein gutes Sortiment anbieten können, eine große Auswahl. Und da geht es mir ganz, ganz viel darum, dass die Leute, die bei mir ins Geschäft kommen und die sich nicht auskennen, die keinen Bezug zur Sneaker-Szene haben, sondern davon irgendwie nur was im Internet mitbekommen haben, bei uns die Möglichkeit haben, nett, empfangen zu werden, nicht irgendwie hier so wegschauen und alles Mögliche, wir sind die Sneaker-Szene und ihr seid die Outsider, sondern dass sie herkommen können, wir denen sagen können, ey, was wollt ihr denn? Die auch einfach sagen können, ich weiß es überhaupt nicht, ich habe gar keine Ahnung von Schuhen, aber ich würde gerne irgendwie da meine ersten Schritte machen.
Ja.
Und da platziere ich mich so gerne. Ich möchte, dass die Leute zu uns kommen können, zu uns ins Geschäft, einen Sneaker kaufen können, nicht ihren ganzen Kleiderschrank ändern müssen und dieser eine Sneaker ihr Outfit levelt. Dass sie sich allgemein mehr durch ihren Schuh als sie selber fühlen.
Ja, komplementiert einfach der Sneaker, das Outfit.
Ja. Und der muss dann halt auch immer zum Charakter passen. Und genau aus dem Grund, sage ich auch selten, aber manchmal, es tut mir total leid, aber ich habe keinen Schuh für dich. Ja. Ich kann dir hier jetzt gerade nichts verkaufen, weil das, was wir ja machen wollen, ist, wir wollen, dass die Leute im Laufe der Zeit, wo sie den Schuh tragen, erst merken, hey, deswegen habe ich den bei Sirup gekauft, weil der passt wirklich in meine Outfits. Ich kriege wirklich immer mehr Komplimente. Und immer mehr Leute sagen mir, hey, das sieht richtig geil aus. Der Schuh steht dir richtig gut. Und das sind Sachen, die in meiner ultimativen Vorstellung diese Menschen so vielleicht noch nie gehört haben.
Ja.
Dann danach nicht süchtig werden, aber anfangen, ihren eigenen Stil zu finden, den in allerlei Punkte zu entwickeln.
Mhm.
Und das am liebsten so früh wie möglich. Weil ich habe damals, als ich in dem Alter war, nicht den Mut gehabt, als ich so 12 bis 14 war, zu meinem modischen Interesse zu stehen.
Ja.
Was eigentlich absurd ist, wenn man sich das so heute mal rückblickend anschaut.
Ja, aber ist auch verständlich, oder? Also ich meine, entweder du hast es in dir, das glaube ich kann der Alex auch vor allem bezeugen, oder entweder du hast das von Anfang an schon, dieses Fashionable-Ding, dass du auch weißt, wie du Sachen kombinierst. Das war bei mir damals auch schon in der Schule so. Also bei mir sind Lehrer gekommen und haben mich gefragt, wo ich mein Outfit her habe. Und die haben das dann original für die Enkel und für die Kinder nachgekauft.
Geil.
Also ich war damals schon auch in der Schule halt schon immer sehr modeinteressiert. Und ich glaube, das hat man in sich oder auch nicht.
Ich habe das tatsächlich.
Dementsprechend ist es aber gut, wenn es so Läden gibt. Ja? Mhm. Also das habe ich auch immer so gehandhabt, wenn ich irgendwo in einem Sneaker-Store gearbeitet habe. Es bringt nichts, dir einen Sneaker aufzuschwatzen, der nicht zu deinem Stil oder zu deinem Outfit passt. Da ist es besser, man sagt, hey, sorry, so wie du es schon gemeint hast, hey, sorry, ich habe da keinen Schuh für dich, aber vielleicht wäre das und das das Richtige für dich.
Ja.
Und das bringt dir einfach auch die Kunden. Und das war auch immer mein Grundsatz, ist, ich will den Kunden nicht für einmal gewinnen, ich will ihn für immer gewinnen.
Weil da ist ja auch die Daseinsberechtigung von uns, weil ganz viele Plattformen, also wir sagen, wir verkaufen echte Schuhe. Ja. Meiner Meinung nach ist echte Schuhe zu verkaufen die Grundbedingung, um auf diesem Markt stattzufinden.
Klar.
Das ist, viele andere Player machen das momentan nicht so und sehen das auch nicht so und sind da ein bisschen so, was kann ich als echtes Produkt verkaufen?
Mhm.
Was unser Geschäft auch zwischenzeitlich sehr bedroht hat, weil Leute meinten, ey, das ist dafür günstiger, ist halt so, ja, Bro, bei uns ist halt echt, ne? Und dann so, ja, da steht aber auch, dass es echt ist. Was sollst du dann noch sagen?
Ja, klar.
So, du kannst versuchen, den davon zu überzeugen, dass der versteht, dass das nicht der Fall ist.
Ja.
Aber der hat ja auch immer noch das Problem, das Gefühl, dass du ihm was einreden willst. Auch wenn es wirklich gar nicht der Fall ist.
Mhm.
Wenn du einfach nur ehrlich arbeitest und die anderen halt nicht, so, ne?
Das hast du halt leider immer, ja. Das muss man halt auch sagen. Ja.
Aber das ist genau der Punkt, weil ich hatte ja damals in mir dieses Bedürfnis und dieses Interesse, modische, und ich habe das aber vollkommen unterdrückt. Ich habe nicht irgendwie mich ausgelebt, so wie ich wollte. So meine Jungs von damals, die sagen so, ja, du warst schon immer ein bisschen extravaganter als andere Leute und irgendwie ein bisschen mehr extra in deinen Klamotten. Aber das war im Vergleich zu dem, was ich eigentlich in meinem Kopf hatte und gewollt hätte, gar nichts.
Mhm.
Das war so das, was so rausgesprudelt ist, weil ich es nicht zurückhalten konnte. Ich versuche, so viel wie möglich zurückzuhalten. Und dann denke ich mir halt immer wieder, mit diesem Podcast, mit diesen Videos und dieser Kultur, die wir da weitergeben, vielleicht sitzt irgendwo jemand in einem ganz hinterletzten Dorf, die haben gar keinen Sneaker-Store. Gar nicht.
Ja.
Da kannst du vielleicht einen Wanderschuh kaufen irgendwo, aber die haben nicht mal irgendwie einen Snipes oder irgendwas anderes. Und der interessiert sich aber dafür und in seiner Klasse teilt niemand mit ihm diese Leidenschaft.
Ja.
Und dann fände ich es geil, wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, der unsere Podcasts hört, der unsere Videos anschaut und dadurch das Gefühl hat, trotzdem dieses Interesse von sich ausleben zu können, weil er über die Online-Community sieht, ey, da sind Gleichgesinnte, auch wenn die jetzt nicht neben mir sitzen.
Ja, das finde ich auch wichtig. Also generell Community ist ein Big Point, finde ich, auch generell. Das versuche ich auch zum Beispiel jetzt halt eben auf Twitch, halt versuche ich halt auch eben eine Community aufzubauen, also versuche da gerade eine Schneise zu schlagen zwischen den ganzen Gaming, dass ich halt eben einen IRL-Stream mache, wo
was
es halt
eben
Thematik, IRL.
IRL, was
ist das? Ja, das ist einfach, da geht es nicht ums Gaming, sondern das ist auch, da geht man halt auch raus, das habe ich in Zukunft auch vor, dass man halt auch teilweise auf der Straße halt dann mit Leuten mal kurz über Sneaker quatscht, ja. Was war der erste Sneaker, was ist dein Lieblingsding, was hast du generell da am Fuß, weißt du überhaupt, was du da trägst? Viele Leute wissen oft mal gar nicht, was sie da wirklich am Fuß haben. Und ich finde, generell ist es das macht ihr gut und das versuche ich auch halt eben zu machen, immer schon, einfach eine gewisse Community zu gewinnen, die sich einfach an Sneaker interessieren, die vielleicht keine Knowledge haben, aber gern Knowledge hätten.
Das ist halt ein Punkt, das ist ein halt riesiges Vakuum gerade, ne? Ja. Weil, was wir vorhin schon angeschnitten hatten ganz leicht, durch Kanye West sind wahnsinnig viele neue Menschen Sneakerheads geworden.
Ja, genau.
Und die haben aber nicht diesen kulturellen Aspekt, sondern die haben irgendwie durch den Hype und alles Mögliche, mhm, so dass da ihr Interesse entwickelt. Und wie Alexander auch ähnlich gesagt hat, dass es eigentlich nur durch Kanye West kam. Jetzt hast du all diese Menschen, die sich wahnsinnig für Schuhe interessieren, aber die haben nirgendwo die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen, sich weiterzuentwickeln in dem Bereich, eine Community von Gleichgesinnten, mit denen die sich zusammensetzen können. Mhm. Ihr hattet damals Womft, What's on My Feet. Das war ein Blog, wo man jeden Tag Bilder gepostet hat von dem, was man so am Fuß hatte. Das ist im Endeffekt, auch wenn ich eure Arbeit gar nicht kleinreden will, natürlich auch ein Community-Building, das halt nicht so weit geht. Da, mhm, sagst du halt, ey, was habe ich heute an, was haben die heute an? Genau. Die tauschen sich aus, so wenn man da jetzt eine Discord-Gruppe anschließt. Aber der Außenstehende, der wurde ja gar nicht abgeholt. Dem Außenstehenden wurde nicht erklärt, hey, warum habe ich das heute auf meinem, genau, Fuß? Sondern dann zwar für die Leute, die schon wussten, was ist das? Und das ist aber das, wo ich gerade das Vakuum sehe und wo ganz, ganz viele junge Menschen und auch ältere Menschen, also es geht tatsächlich von, ich würde sagen, es fängt so bei 10, 11, mittlerweile sogar schon an, das Interesse für, mhm, Sneaker, und geht dann rauf bis 40. Aber also, der Schuh,
darf ich nur kurz
45,
einwerfen?
50, 100.
Ich find schon teilweise, dass es manchmal jünger ist.
Wirklich?
Weil ich werde allein in meinem Bekanntenkreis, mhm, oftmals schon gefragt, hey, kannst du den Schuh besorgen und, mhm, so? Und die ist gerade mal vielleicht in der Schule, also 6, 7.
Aber Sneaker sind ja auch der erste Punkt, in dem man modisch seine ersten Schritte macht, oder?
Ja, jein. Ja, ja, früher war es nicht so.
Für mich bin ich so, ich war zuerst wirklich mehr in Kleidung drin. So wie du gesagt hast, ob man so es schon immer hat oder nicht. Bei mir war ich mehr inspiriert von meiner Mom, oder meine Mom hat mich generell am Anfang mehr den Stil-Inspiration gegeben, weil, mhm, sie mehr im Fashion gearbeitet hat. Ja. Aber ziemlich jung habe ich sie dann auch schon gesagt, ich will mich selber anziehen, und habe meine eigene Kombination etc. durchgemacht, weil ich wollte nicht die Sachen anziehen, ich wollte die und ich wollte das mit
eben.
Das. Und dann halt erst mit 16. Weil davor hatte ich sonst so ein Sneaker-Interesse, aber es war nicht so tief jetzt wie zum Beispiel bei Fabian oder bei dir in der Richtung. Mhm. Es war nur erst so dann mit Kanye West, weil ich war halt so mehr in Musik drin, auch ein bisschen, wo es da war dann so, ich will den Schuh haben.
Ja,
und dann in mein zweites Jahr in Wien war es einfach so, Freunde von mir sagen, okay, der Schuh kommt raus, wollen wir zum Raffle? Und ich war so, okay, ja, you know, like, let's do it. Mhm. Um 6 in der Früh, am Tag vor meiner Großmutters Beerdigung, stehen wir vorm Steffel. Wir müssen fix nicht mal so früh dort sein, weil es war nur, es gab nur so eine bestimmte Menge von so Plätzen, so
Raffle,
den Raffle, genau. Plätze, also um 10 Uhr gehen wir rein, unterschreiben. Ich gehe dann zum, what do you call it, Friedhof? Friedhof.
Shit, ey. Es ist so eine crazy Story.
Ich gehe heim, ziemlich gut, gehe zum Friedhof. Das Ganze passiert, wir gehen heim, so Familie ist alles am Esstisch und reden, und ich bin so in meinem Schlafzimmer mit meinem Handy dort und warte auf diesen Anruf. Und glaube ich, so um 9:30 am Abend bekomme ich den Anruf und so, ja, du hast einen Easy Moonrock, dass das gewonnen hast. Ich sage, let's go.
Crazy.
Ich laufe so in den Raum rein, ich bin so meine Eltern, I won, I did it, I got the Kanye West shoe.
Direkt bekannt.
Und und dann danach ist es einfach weitergegangen, weil danach habe ich dann die Triple Blacks auch im Raffle dann bekommen und dann die, keine Ahnung, etc., whatever.
Aber Bro, du hast ja heute einen Dunk High Ambush an. Erstes Release oder zweites Release, der blaue war, glaube ich, das zweite Release. Das ist ja kein Ding mehr, was wahnsinnig im Hype ist. Das ist ja eine Sache, da musst du ja wirklich eigentlich schon sneaker-technisch sehr versiert sein oder modetechnisch sehr, sehr versiert sein, weil Ambush ist ja ein Hype.
Generell, die Farben für den Schuh sind einfach, kann man mit fast alles anziehen. Ich mag den Swoosh einfach, weil es das einzige extra Teil, aber ist auch noch immer clean. Mhm. Und es ist ein angenehmer Schuh, einfach, und es passt fast zu jedem.
Ja. Also, aber Pro, clean Köder, ehrlich jetzt. Alter, das ist ein Ding.
Ich zieh meine Schuhe an,
also,
okay.
Also, wenn ihr jetzt den Schuh sehen könntet, ja, also mit sowas würde ich nie rausgehen. Also,
ich wurde schon ein bisschen zu oft hier gehostet wegen
euch.
Es ist halt auch ein bisschen also, wild, wenn man sich so anschaut, so den Ambush. Und dann daneben den ganz neuen Dunk High von Supreme MLC, der so gefühlt heute zum ersten Mal den Concrete berührt hat.
Zum Glück habe ich meine Travis Air Force nicht an, weil der hat ja so ein Loch von.
Oh, sind shit.
Auch komplett am Arsch.
Okay.
Aber ich berühre sie. Das sind meine Babys. So.
Aber wie gesagt, hey, also ich finde auch, Kanye hat auf jeden Fall eine Schneise geschlagen zwischen der Fashion und dem Sneaker-Game.
Wann hast du dich das erste Mal für Yeezys interessiert?
Lustigerweise damals 2012 beim
Nike.
Yeezy, Pur Platinum 2, das war so mein Ding, den wollte ich unbedingt. Wir sind ja damals zu, glaube ich, zu dritt oder zu viert, sind wir dann nach Italien gefahren, nach wo war es? Ferrara, glaube ich.
Ferrara?
Ja, Ferrara.
Ist das bei Mailand?
Nee, das ist in der Nähe von Bologna, eine halbe Stunde von Bologna entfernt. Und zwar ist es dort, wo Slam Jam quasi groß geworden ist. Da ist der allererste Store von Slam Jam überhaupt generell passiert. Mhm. Und wir waren damals schon ein Jahr davor, da kam der Fomposet Galaxy raus. Mhm. Und wir waren damals schon so die allerersten, die überhaupt generell mal in Italien vor Slam Jam gecampt haben. Mhm. Da waren wir auch, glaube ich, zu dritt oder zu viert.
Also ihr drei saßt dann, sonst war da niemand,
genau,
oder wie?
Genau. Was für die halt komplett Neuland war. Also
auch komplett absurd. So. Wo kommt ihr her? Aus Wien. Was macht ihr hier? Genau. Wir schlafen jetzt hier, bis ihr morgen aufmacht.
So ist es.
Okay.
Ja. Geht's es waren sogar gut? Zwei Tage davor. Also wir waren zwei Tage schon davor dort, ja, weil wir nicht wussten, hey, wird es dann ein Ding drum geben? Wir wussten, okay, der Fomposit Galaxy, der wird mal voll durch die Bank gehen. Und das war für uns halt so das Thema, wo wir gesagt haben, wir waren halt wirklich hardcore im Sneaker-Collecten.
Was ist der heute wert?
Boah, der allererste, ich habe keine Ahnung.
Es war doch der allererste, den lange geholt hat, ne? Der ist richtig was wert heute.
Genau, ja, richtig. Und ich habe den damals, leider habe ich den auch hergegeben, für, ich glaube, 980 Euro habe ich den gesellt. Aber heutzutage würde ich viel, viel mehr bekommen dafür.
Ich schau mal kurz.
Aber der Fomposit Galaxy. Okay. Das war so, der hatte so eine Galaxie eben, und Fomposit ist ja bekannt worden eigentlich durch Scottie Pippen, soweit ich weiß. Mhm. Der hat den ja ziemlich viel getragen.
Ja.
Und dann haben sie ja so eine Galaxy Edition gemacht mit so einem Strap quasi von der Nase halt so dran, was man jetzt kennt, glaube ich, von diesen ganzen Alphanumerics Jacken und so, die haben ja auch oft so Straps runterhängen. Das haben sie damals auf den Schuh auch draufgepackt. Und da gab es halt zum Beispiel in Österreich gab es kein Release davon. Und wir haben halt rausgefunden, okay.
Der, ne? Das,
ja. Und war halt so, dass es, ja, da gab es halt nur das Nächste war für uns, also Deutschland war für uns nicht existent in der Zeit, weil wir wussten, da kommen wir nicht ran. Mhm. Aber hey, lass mal probieren in Italien. Mhm. Und dann sind wir halt eben
Warum seid ihr in Deutschland nicht rangekommen? Weil es da schon eine eingeschweißte Szene gab, die keinen reingelassen
hat? Wir wussten halt haargenau durch halt eben, wenn man halt schon länger in der Sneaker-Szene halt dann war, dann wusstest du, okay, da sitzen halt schon 15 von den bekannten Leuten, und es gab damals auch noch die Sneaker-Zuhälter früher, die nannten sich so. Das war so eine Crew, die hatten halt finanziell ein ziemlich gutes Background, und du wusstest haargenau, okay, wenn die da zum Beispiel Berlin, hast du vergessen können. Da hast du nicht hinfahren müssen für ein Release, weil du genau gewusst hast, da kommst du an den Schuh nicht ran.
Ja, ja.
Das heißt, du hast dir Optionen gesucht, was ist in deiner Nähe, was ist erreichbar und was ist leistbar, dass man hinfährt und sich den Schuh halt irgendwie holt.
Heute würdest du einen Fomposite für in deiner Größe für 2,5 bekommen.
Oh.
Also gar nicht so teuer, wie ich gedacht hätte.
Ja, ich hätte mir auch, also ich hätte schon gedacht. Eher mehr so an die 9 bis 10 K hätte ich geglaubt.
Hätte ich jetzt auch gerade gedacht.
Aber voll. Ja, aber da sieht man halt, dass der Sneakermarkt sich halt sehr wie ein Aktienmarkt halt sehr variabel verhält. Mhm. Das heißt Up and Downs. Und genauso ist es halt am Sneakermarkt auch. Und ja, das war halt dann eben das erste Mal, dass wir dort waren.
Und wie lief das dann ab bei dem Air Yeezy Release? Weil du sagst ja, dass du da hingegangen bist. Ihr wart die Ersten, die da gecampt haben.
Da gibt es ja noch die Vorgeschichte eben von dem Fomposit.
Ja.
Weil das Ding war halt, wir waren die allerersten Jungs, die überhaupt generell dort mal gecampt haben vor Slam Jam.
Mhm.
Dementsprechend lernten wir halt natürlich dann die ganzen Store-Employees kennen. Wir lernten auch den Besitzer von Slam Jam kennen.
Ja, Bro, ihr saß da zwei Tage. Wenn die rausgegangen sind, alle rauchen, wart ihr halt da. Voll. Spätestens bei so der dritten Zigarette waren die dann so, ach du Mann, Feuer.
Auch die Polizei war komplett komplex. Ja, hey, was machen 3-4 Ösis da jetzt da in Italien vor einem Store, und
so
wir haben es denen halt mit Händen und Füßen, weil die sprechen auch nicht wirklich gut Englisch dort, haben wir versucht, denen mit Händen und Füßen zu erklären, dass wir hier sind für diesen Schuh und hier campen. Und das war für die halt komplett Neuland. Aber dadurch haben wir halt eine ziemlich gute Connection halt mit Slam Jam aufgebaut, was uns dann natürlich bei dem Yeezy Publatinum 2 oder halt für den Nike Yeezy halt uns natürlich einen Vorteil verschafft hat. Weil wir waren bekannt.
Ja.
Und wie dann halt eben 2012 bekannt war, dass eben dieser Nike Yeezy rauskommt, und es war ja so.
War der Fomposit nicht auch 2012?
Nee, der war 2011.
Ah.
Der war ein Jahr davor.
Okay.
Also es war wirklich fast ein Jahr Differenz. Oder nicht ganz. Ich glaube, 2011 im Winter kam der Fomposit, und 2012 so gegen Sommer herum, Juni, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Juni war es, 2012, kam dann eben der Nike Yeezy raus, der zweite vor allem.
Ja, zu der Zeit musste ich mich mit meiner Mom noch wegen meinem blauen Brief in Physik streiten, da kann ich dir noch nicht viel zu sagen.
Ja, also eben, und da war ich halt schon auf den Sneaker-Trips halt unterwegs, und es war dann halt eben krass, wir sind dann 2012 da runtergefahren, wussten, okay, wir müssen schon Tage davor halt hin, weil Slam Jam war einer der wenigen Stores, der generell zwei Farben angeboten hat. Alle anderen durften nur einen anbieten.
Bei den Yeezys?
Ja. So. Weil Hikmet hatte zum Beispiel nur den schwarzen. Mhm. Der hatte den grauen nicht. Mhm. Also bei Soulbox. Dann gab es noch, glaube ich, in Deutschland gab es noch einen zweiten Store, der hatte auch nur eine Farbe. Und es war, glaube ich, weltweit generell nur 2 oder 3 Stores, die beide Farben hatten. Und wir haben uns dann halt gedacht, okay, passt, let's go. Wir machen einen Trip und fahren zu Slam Jam, weil da gibt es 2 Farben. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einen rankommen, höher, als wenn du zu einem Store fährst, wo du erstens schon mal weißt, da hängen schon alle Collector und zweitens gibt es nur eine Farbe.
Ja.
Dann ist einfach weniger da.
Klar.
Genau. War von uns.
Was war denn damals da? 1 Size Run, 2 Size Runs?
Es waren, glaube ich, ein dreifacher Size Run.
Okay.
Dreifacher Size Run von jeder Colorway.
Also jede Größe 3-mal.
Genau. Nicht alle. Ich glaube, die ganz großen waren nur 2 oder 1-mal da und die ganz kleinen waren nur. Aber so meine Größe gab es 3-mal zum Beispiel. Ich habe US9,
ja, 42,5. Die Standardgröße.
Genau, war auch Sample Size. Also von daher hat es immer oft mal da ein Mehr gegeben.
Boah, geil eigentlich, dass du die Sample Size hast. Da bin ich schon neidisch.
Aber dazu zu sagen, und das wussten halt wirklich dann nur die eingefleischten Heads, dass diese Schuhe einfach eine halbe Nummer größer ausfällt. Das heißt, ich war schon smart genug, das vorher schon abzuchecken, welche Größe ich brauche, und bin natürlich auf die seltenere gegangen, auf die 8,5, weil es da einfach weniger gab davon.
Ja.
Und prinzipiell gab es von dem Schuh weltweit nur 2200 Paar. Mhm. Also das heißt, man kann sich ausrechnen, es haben nicht so viele Stores, vor allem so viel Paar gehabt. Ja, und eben wie wir kamen halt, glaube ich, 3 oder 4 Tage davor vom Release, kamen wir dorthin, und da war schon crazy. Es waren schon aus München Leute da, es waren aus Marseille Leute da, es waren...
Weil die Leute schon wussten, das ist Paying.
Genau. Mhm.
Marseille und klingt nicht so entspannt.
Nee, war auch ziemlich strange. Da war, also man muss sich vorstellen, das waren 14 bis 16 Leute insgesamt. Davon hat es einen Geldgeber gegeben, einen, der das Know-how hatte.
14 bis 16 aus Marseille.
Ja. Mhm. Also einen Geldgeber, dann gab es einen, der den Know-how hatte, also der wusste halt genau Bescheid, welche Größen, welche Farben sie brauchen. Mhm. Und dann gab es halt eben 12 bis 13 Leute, die halt dann eben quasi immer kamen, quasi sich in die Schlange zu setzen. Und dann wechseln, also die haben sich dann alle 2 Stunden abgewechselt. Mhm. Das heißt, von den Leuten saß nie einer länger als 2 Stunden dort. Aber am Tag des Releases auf einmal waren alle da.
Ja.
Und das war halt dann generell, wo wir auch dann auch zu den Leuten vom Slam Jam gesagt haben, dass wir das eigentlich nicht richtig fair finden. Wir hängen seit 3, 4 Tagen dort ab. Immer. Mhm. 24-7 waren wir vor diesem Laden. Also wir haben dort geschlafen.
Ja.
Hey, sanitäre Anlagen gab es dort nicht. Also kacken war nicht. Mhm. Du hast halt mal 3, 4 Tage versucht, irgendwo dein Geschäft zu machen. Ging nicht.
In so einem Restaurant,
ja,
oder wie?
Ja, und da haben sie sich kaum reinlassen. Ja. Ja. Ich meine, du musst dir vorstellen, du hängst 3 Tage auf der Straße ab. Ja. Dementsprechend riechst du auch. Ja. Mhm.
Das heißt, die haben gedacht, du bist nicht jemand, der einen 1.000-Euro-Schuh kaufen möchte, sondern genau, eher jemand, der... Ja. Nach dem Euro fragen
möchte. So ist es. Und dementsprechend war es halt dann schon strange und es war schon schwer. Also ich muss auch sagen, das war schon hart. Also auch generell da 3 Tage mal nicht wirklich schlafen. Höchstens mal so 1, 2 Stunden mal einnicken auf deinen
Campingstuhl. Stell dir mal vor, du gehst durch all das durch, ne? Bekommst den Schuh, hast den Schuh damit verbunden, hast ein seltenes Schuh. Und dann kommt so irgendein Kiddie zu dir und ist so, hey Bro, warum kaufst du den nicht einfach fake?
Ja, Alter, boah, das ist, also ja...
Weil aber es nicht gesagt, darum geht. Es geht ja, nicht genau, darum, ihn genau, zu haben, dass er so aussieht. So es geht darum, die Historie, das echte Ding zu haben. Das ist
ja, generell die ganze Erlebnis, was da einfach damit drinsteckt. Mhm. Ja. Und also generell war es ja dann auch so, dass wir eben mit den Leuten dann gesprochen haben von Slam Jam. Dann kam aber auch die Direktive von Nike, hey, es darf pro Kunde nur jeder eine Farbe haben. Davor waren es 2 Farben, die eigentlich ein Kunde haben hätte können. Also ich hätte wählen können, schwarzen und grauen. Quasi hätte ich beide kaufen können, ging aber dann nicht, ja, weil einfach zu viele Leute dann auf einmal da waren. Dann kam die Direktive von Nike, okay. Aber die Leute glaubten, weil wir die Connections mit denen hatten und relativ spät kamen und die Wahrscheinlichkeit war, dass wir vielleicht nichts mehr kriegen würden, dass wir quasi mit denen ein Geschäft gemacht haben. Und dementsprechend waren wir dann die Objekte quasi, die so, okay, die haben da mit denen irgendeinen Deal, die kommen an die Schuhe ran und deswegen wurden wir dann halt auch von den Marseille-Dudes halt bedroht.
Haben die Marseille-Dudes alle einen Schuh bekommen?
Ja.
Warum haben die sich dann bedroht?
Ja, aber sie wollten ja beide haben. Weil
ah.
Genau.
Das heißt, die hatten das Gefühl, du hast denn die Hälfte ihres Geldes weggenommen.
Nein, vor allem, die haben alles schon auf eBay schon alles Pre-Order gesetzt gehabt.
Ach, doof.
Und das war halt das krasse Ding dabei, weil wir das dann auch rausgefunden haben, dass die eigentlich schon alle Paare auf Pre-Order hatten bei eBay.
Mhm.
Das heißt, der war natürlich klar, der Geldgeber wollte das Money machen.
Ja.
Und das Ding war, dass der Schuh dort bei eBay schon für Pre-Order für 2,2 war, also 2.200 Euro. War
konnte
schon
man vorm Geschäft aufkaufen oder hat jeder, der den Schuh bekommen hat, den nicht verkauft vorm Geschäft?
Nee, also es haben ein paar haben es gemacht. Zum Beispiel wir sind straight ins Auto gestiegen und abgehauen. Sofort. Klar. Also instant. Ja. Weil wir halt eben am Abend davor
schon mitbekommen hatten, dass sie euch nicht so mögen.
Genau, wir wurden wirklich bedroht. Also aufs Krasseste bedroht, sodass wir zum Beispiel auch am letzten Abend nicht einmal mehr dort in der Schlange geschlafen haben, sondern wir gingen dann in ein Hotel oder ein Hostel über die eine Nacht. Haben dann mit denen von Slam Jam sogar gesprochen, dass wir eben in das Hotel gehen, weil wir uns nicht sicher fühlen. Und wir uns erwarten vom Store, dass auf jeden Fall eine Polizei auch dort ist am nächsten Tag, weil wir um unser Leben Angst haben.
Mhm.
Wir wurden teilweise nicht gerade mit Messer oder so bedroht, aber wir wurden bedroht mit Messerstichen. Und wenn man
die hatten weiß, das Messer nicht in der Hand, aber die haben euch gesagt, wir machen das.
Ja, ja, so ist es.
Wir können das für euch möglich machen mit den Löchern in eurem Bauch.
Und dadurch, dass ich ja aus der Skateboard-Szene komme und ich weiß, dass Marseille eine der krassesten Szenen generell oder Ghettos hat, auch generell in Europa, wusste ich halt, okay, mit den Leuten legt man sich halt einfach nicht an. Und für uns war das halt einfach zu sketchy. Und, und wir haben auch gesagt, hey, sorry, ich will keinen Bauchstich kassieren für einen Schuh. Das steht nicht in Realition. Ja. Und haben das dann halt eben mit denen halt dann so bequatscht. Sie haben uns das okay gegeben, dass es kein Problem ist, wenn wir am nächsten Tag wieder kommen, dass wir halt in der Line noch sind. Ja? Weil wir einen triftigen Grund hatten, warum wir dort nicht mehr waren.
Ja, ja, ja.
Und unser Vorteil war halt, durch diesen Fomposite quasi Release,
wussten die schon, ihr verkauft
wir,
nicht.
Genau, wir sind Collector, wir wollen den wirklich haben. Dann nochmal ein großes Dankeschön an Slam Jam und an die ganzen Employees, dass sie das dann auch wirklich so durchgezogen haben. Am nächsten Tag in der Früh war Polizei da, es war mega safe. Die Marseille-Leute haben alle ihr Paar bekommen, haben teilweise sogar nochmal sich zweimal anstellen dürfen, haben dann nochmal ein paar on top bekommen. War dann auch eine faire Geschichte generell, aber uns war es dann zu heiß, so dass wir dann gesagt haben, okay, passt, lass uns abhauen.
Und wir nehmen dann den Schuh und gehen, wir stellen uns auch kein zweites Mal an.
Genau, also das war die krasseste, also mein Puls ist, glaube ich, die ganze Zeit auf 200 gelaufen, ja, weil ich einfach wirklich die ganze Zeit mich umgedreht habe, hey, ist da nicht irgendeiner ein Marseille-Dude, der mir jetzt gleich ein Messer reinrammt und mit meinem Schuh abhaut. Ja.
Total interessant, dass du den Schuh angesprochen hast. Ich habe nämlich was gelesen, und zwar der erste Prototyp von dem ganz schwarzen, in dem Kanye West damals, ich glaube, seine Grammy-Performance.
Die Grammy-Performance.
Genau, in dem er die gespielt hat. Der Prototyp ist versteigert worden bei Sotheby's. Für 1,8 Millionen.
Ja.
Und jetzt ist er wieder verkauft worden für 180.000 Euro. Das heißt, irgendeine Person hat damit 1,6 Millionen Minus gemacht.
Ja.
Ich habe ein TikTok-Video gemacht und mich dann da ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und da kommen wir jetzt zu einem sehr schönen Thema. Da sind wir nämlich wieder mal bei einer Plattform, die meiner Meinung nach unsere schöne Szene nimmt, um Leute abzuziehen. Das gibt's. Das stört mich sehr, weil ich finde, die Sneaker-Szene ist eigentlich super ehrlich, ist super, super süß fast schon. Wir interessieren uns für Turnschuhe, das ist eigentlich voll harmlos.
Mhm.
Und nur weil das da um so viel Geld geht, gehen die ganze Zeit irgendwelche großen Konzerne rein und bereichern sich eigentlich an dieser Szene. Was da nämlich passiert ist, ist Folgendes. Diese Ursprungsinvestition, die kam nicht von einer Privatperson, sondern von einer Firma. Nämlich die Firma hieß, wir blenden das hier einfach ein, aber die Firma hieß Reused oder so. Und diese Firma hat Items gekauft, Uhren, seltene Sammlerstücke, Sneaker, hat die gekauft und dann konnte man als Nutzer sich an diesem Produkt beteiligen. Das heißt, du kaufst für 1,8 Millionen einen Teil an diesem Schuh. Wenn du jetzt 25 Euro
I know this app.
Wie heißt sie?
It's, I have it on my phone. I'll show it finally later. I can't remember.
War das nicht aus Deutschland?
Nee.
Nein, das ist aus Amerika.
Aus Amerika, ja,
weil ich könnte mich nicht anmelden, weil es nicht in Europa geht. Ich habe es versucht sogar.
Okay.
Wenn du jetzt nämlich die haben den jetzt gekauft für 1,8 Millionen. Und dann konntest du in der App dich daran beteiligen. Warum haben die den für 1,8 Millionen gekauft? Ganz klar, weil die ja wissen, dass das einen wahnsinnigen Marketingwert hat. Das ist der teuerste Schuh, der verkauft wurde oder sowas. Ja. Zu dem Zeitpunkt gewesen. Das macht natürlich mega Schlagzeilen, bringt voll die Neuanmeldungen. Dadurch können die wieder irgendwie in ihren Investorenkreisen das Ding reinbringen. Und dann verkaufen die Leuten, als wir sind die Experten, das ist 1,8 Millionen wert, diesen Schuh. Wer weiß, ob diese 1,8 Millionen dann wirklich auch da gezahlt wurden und da geblieben sind oder ob die nur einmal irgendwie so drüber und dann irgendwie rückwirkend wieder woanders hingeschickt wurden, weil der reelle Wert, die haben das ja jetzt versteigert über irgendeine andere Plattform, nicht mal über ihre eigene, sondern über eine andere Plattform für 180.000. Davon würde ich jetzt, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die Plattform auch nicht mehr existiert. Hm. Das ist doch eigentlich ganz klar Betrug.
Ja.
Weil die haben den Schuh nicht gekauft, weil er das wert war. Kein Schuh verliert 1,6 Millionen Euro im Wert in der Zeit. Fall.
Und vor allem nicht so ein paar.
Das ist nur ein Sample. Da gibt es zwei unterschiedliche Sachen, die passiert sein können. Entweder diese 180.000 sind viel zu wenig und alle Leute, die in dieses Produkt und in den Mehrwert des Produktes investiert haben, wurden hier abgezogen. Mhm. Oder die haben am Anfang nicht die 1,8 gezahlt und haben das genutzt, um mehr Leute in ihre App reinzuziehen und das jetzt wieder so unter der Hand verkauft für den reellen Wert. Ja. Also in beiden Fällen ist das meiner Meinung nach, ist hier nicht die Frage, was passiert mit dem Sneakermarkt, wie kann es sein, dass der 1,6 Millionen im Wert verliert, sondern wieso redet niemand darüber, dass das ganz klar Betrug war?
Hm. Weil es eigentlich lustig ist, bei der Seite haben sie auch zum Beispiel Retro Jordan Ones, so die Michael Jordan angezogen hat und auch so Art Pieces etc., aber wirklich so vom hohen Wert und haben die einfach die Chance, in alles ein bisschen irgendwie so zu investieren. Und ich wollte es mal ausprobieren mit 10, 15 Euro auf den Jordan, aber es ging irgendwie nicht in Europa jetzt. Aber deswegen ist es lustig zu hören und eigentlich, ich glaube, wenn man es so hinterher nachschaut, wie Schuhe verkauft worden sind um kranke Preise, weil ein paar Sachen gab es auf dieser Seite, das heißt, es könnte sein, dass es schon mal passiert ist eigentlich jetzt auch so low-key.
Das ist halt einfach nur diese Illusion entstehen soll, hey, du kannst hier Geld in die Sachen, die du wirklich magst, von denen du dich wirklich auskennst, investieren, aber zu welchen Konditionen, das steht aber ja dann
irgendwo. Aber was hat man davon? Das ist halt meine Frage, weil ich meine, ich kenne mich da mit diesem Konstrukt da jetzt nicht aus, ja? Aber was bringt es dir, in einen Schuh zu investieren, der dir gar nicht gehört, sondern nur ein Anteil davon?
Naja, kannst so Beispiel, das Ganze sind dort
ist es so wie ein Aktiending, dass du
quasi kaufen ist und dann so you can invest a certain amount of money, so du kannst schon eine bestimmte Menge von Geld investieren und sie werden es dann später irgendwann dann mal verkaufen und ja, wie viel Garantie das sich wert ist, wert
ja nie,
sie
oder?
So steigt, bekommst du dann einen kleinen Prozent, aber ich glaube, es ist nie wirklich auch passiert. Sie haben es so gut präsentiert, deswegen habe ich es gemacht und ich war so, ich probiere mal, aber ich kann es nicht mal.
1,8 Millionen
Schuhe. Naja, offensichtlich.
Aber das haben sie auch nicht klar gemacht,
dass sie es jetzt um 1,8 Millionen gekauft haben. Sorry, das ist ja ein reines Verlustgeschäft, also da würde ich doch nie investieren. In
das irgendwas. Ist mir nämlich bei diesen, ich habe ein paar Mal Werbungen gesehen so, ne, und dann da kamen mir die Preise schon immer komisch vor. Ne? Mir als Experten. Ja. Aber es geht ja nicht um die Leute, die Experten sind. Es geht um die Leute, die so ein bisschen was von der Sneaker-Szene mitbekommen haben. Ah, ich will das jetzt nicht hier, aber komm, ich investiere jetzt mal hier. Mhm. Weil natürlich, man kann, wenn alles sauber läuft, mit gewissen Schuhen, wenn man da rein investiert, Geld verdienen. Mhm. Zum Beispiel einen Jordan 1 Chicago. Der kommt alle 9 Jahre oder sowas. Mhm. So, der ist jetzt gerade mit dem Lost and Found wiedergekommen. Wenn du den jetzt rumliegen hast, in ein paar Jahren, der Chicago wird immer seine Nachfrage haben. Ja, auch klar. Wenn niemand in der breiten Masse modetechnisch den Jordan 1er feiert, der gar keinen Hype hat, der Lost and, also der Chicago, das ist immer ein Schuh, den OG-Heads, den 1985er Basketball-Heads, den Sammler, den Modeleute einfach tragen wollen.
Ja.
Und das dementsprechend stimmt. Kann man da schon legitimieren, dass man da gut investieren kann.
Ja.
Aber so ein hochspekulatives Objekt,
ja, Mann.
Das also. Ist halt, und den dann auch jetzt in der aktuellen Lage zu verkaufen,
crazy.
Das ist halt, das ist ganz verrückt.
Ja, aber das ist, finde ich, es ist echt so eine Scam-Geschichte.
Das ist in meinen relativ, Augen, weil als jemand, der den Markt
du versteht. Du weißt doch nie die Garantie, dass es auch Ding verkauft wird um diesen Wert. Und das heißt, ich meine, jetzt ist es noch weniger wert als davor.
Aber ich glaube, sie haben es nicht mal bekannt gegeben, wie viel sie jetzt gekauft haben, weil zum Beispiel stand nie bei dem Bild jetzt von
dieser Schule. Ja, aber dann würde ich schon Abstand so nehmen, wenn die nicht mal so offen sind, dass sie sagen, was sie das gekauft haben. Wann sie es vor allem, wann ist der Break-Even? Wann komme ich eigentlich wieder an mein Geld ran, was ich investiert habe? Sorry, da muss man halt schon, glaube ich, Business-Dude sein, dass man dann halt schon weiß, okay, in so eine wilde Geschichte investiere ich nicht. Mhm.
Nein, ich
habe gesehen, ist das Ding.
Ich war so, ich die Leute denken sich,
genau.
Schau mal, wie es geht, Tino, so 10 Euro.
Genau, das ist das Problem.
Aber es ging nicht mal, also ich war so, okay, fuck it, Tino.
Aber genau das ist das Problem. Die schauen sich an, ey, komm, hier 10, 15 Euro, yalla. So wie ich früher NFTs gekauft habe. Ach komm, ich kaufe mir einfach so ein NFT und guck dann, was passiert. Ja, Geld ist weg, toll. Aber das tut mir jetzt nicht so weh, weil ich halt einfach mal so kurz
Ja, was ist 100 Euro wollte, gewesen? Wie funktioniert sein. Das und was ja, ist das? You know?
Schon,
und
dann schon das, krass. Also das, das
ist böse, oder?
So am Rande habe ich das so ein bisschen mitbekommen, habe mich aber dann nie dafür interessiert, weil ich einfach nicht der Typ bin, der da jetzt investiert an einen Anteil von einem Schuh.
Nee, aber weißt du, warum ich das ansprechen wollte? Weil wir alle Insights in den Markt haben und ich habe die Kommentarspalte gelesen und alle haben nur darüber geredet, darüber, dass Kanye West, also die Kanye West-Thematik und so, und das ist klar, dass man es nicht hätte kaufen sollen, weil er ein schlechter Mensch ist, dass der Sneaker-Markt runtergeht, dass es an den Fakes liegt, dass man sich satt gesehen hätte im blauen Traum, das ist alles Quatsch. Mhm. Das ist aber einfach Betrug. Ja. Und da hat niemand drüber geredet. Das fand ich total interessant.
Das sehe ich auch so, ja. Also das ist schon
krass. Jeder ist ein bisschen zu blind zum Faktum, so wegen Kanye und was er gesagt hat. Eigentlich ist es so, das Ganze wie diese Schuhe um 1,8 oder 6.
Nein, ich glaube halt eher, dass es halt eben genau auch dieser Schuh genommen wurde, weil Kanye halt schon so einen Einfluss hatte, generell in der Mode und in der ganzen Szene, in Musik und so, dass sie halt genau gewusst haben, wir schaffen das nur mit diesem Paar.
Ich sag dir ganz ehrlich.
Was anderes, ich glaube auch bei dem 85er Jordan hätten wahrscheinlich nicht die breite Masse so investiert.
Weißt du, was ich glaube, was passiert sein wird? Die haben den ja zum teuersten Schuh gemacht aller Zeiten. Das wird Kanye in seiner Story, das wird Kanye transportiert haben. Kanye wird in Interviews gesagt haben, ja, mein Prototyp ist der teuerste Schuh. Mhm. Kanye wird den so viel Werbewert organisch damit gegeben haben. Und ja, ich glaube, damit haben die kalkuliert.
Ja, ja, wenn sie es länger halten,
dann kostet so. Vor allem, ich frage mich auch zum Beispiel, warum Kanye den überhaupt hergegeben hat, weil
ich meine, für alles, was wir wissen, es wurde nicht mal hergegeben. Er hat einfach aus seiner Closet genommen und es wurde verkauft.
Weil er, glaube ich, hätte den wahrscheinlich nicht hergegeben, weil das ist genau sein.
Ich kann dir eine Sache sagen. Es gab ja diesen berühmt-berüchtigten Prototypen des Air Jordans, den Michael Jordan da vor sich hatte. Ja. Kanye hatte auch diesen Schuh. Es gab auch einen Prototypen des ersten Air Yeezys, der so vor ihm stand, auf einem Tisch.
Ja.
Und auch der ist inzwischen verkauft. Der ist nicht mehr bei Nike, der ist nicht mehr bei ihm, der ist bei einem Sammler. Der Sammler hat das noch nicht öffentlich kundgegeben und ich darf auch nicht sagen, wer dieser Sammler ist. Das wird jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, wird er das dann sagen.
Aber es ist nicht der aus Dubai, oder, der Typ?
Nee. Okay. Aber es wird einer, der wird es dann preisgeben, aber auch dieses Paar, wo man sich denken würde, unmöglich, dass das nicht mehr bei Nike oder bei Kanye liegt, ist bei einem privaten Sneaker-Sammler.
Ey, das finde ich so krass, ich sag's dir ehrlich, aber das habe ich auch damals schon, wie ich bei Nike gearbeitet habe, mitbekommen, dass Nike sehr viele Schuhe nicht in ihrem Fundus hat. Also, die müssen oft mal an Collector zurückgreifen für irgendwelche Events, dass sie die Schuhe dort haben.
Definitiv, ja.
Das also, das weiß ich aus Deutschland, das weiß ich aus Frankreich, das weiß ich aus etlichen Ländern.
Ist aber tatsächlich bei jedem Sneakerhersteller so. Ist bei New Balance so, ist bei Adidas so.
Adidas hat aber einen großen Fundus.
Die haben ein Collective, ich glaube, das heißt sogar The Collective, auf die zurückgreifen, mit denen die gut befreundet sind, was Sammler sind, und da können die immer drauf zurückgreifen.
Ja, aber sie haben in Herzogenaurach auch einen eigenen Tresorraum, wo wirklich alte Paare dort gelagert sind. Vor allem, sie haben ja damals, da gab es ja auch eine Geschichte in Argentinien von einem alten Dude, der einen Laden hatte. Vor allem, es wurden ja damals, gewisse Modelle wurden ja von Adidas nur in Argentinien produziert. Mhm. Die gab es dann auch nur in Südamerika. Mhm. Und dann war es so, dass dieser Typ krank wurde.
Okay.
Dann war der Laden für Jahrzehnte lang zu und sein Sohn hat den Laden dann wieder aufgemacht und hat Adidas eingeladen, zu kommen, um zu schauen, was dort drinnen ist, weil er das Know-how nicht hatte.
Okay.
Und Adidas hat 2/3 von dem, was da drinnen gestanden ist, einfach alles abgekauft, weil sie das nicht in ihrem Fundus hatten.
Weil das auch einfach nur in Südamerika produziert
wurde. Genau so ist es. Und das gab es in Herzogenaurach, also in Herzogenaurach gab es das nicht.
Welche Jahrzehnt reden wir da?
Das war in den 2000ern war das.
Krass.
So Sambas spät. Oder so.
Genau, da gab es Argentinien, es gab wirklich Special Editions aus Argentinien, Sambas, Gazelle, eigene Editions, die gab es in Deutschland nicht im
Headquarter
von Adidas und die haben das abgekauft. Nee, das Ding war nur, der Sohn musste, da gibt es ein Interview, ich weiß jetzt nicht, in welchem Magazin das war, auf jeden Fall in einem Sneaker-Magazin gab es ein richtig cooles Interview, wo es nämlich darum ging, dass dem Vater gesundheitlich so schlecht ging, dass der Sohn die Kohle brauchte, um die Arztrechnungen zu zahlen, hat sich überlegt, okay, wie wäre ich das so schnell wie möglich los, hat dann halt eben Adidas kontaktiert, hat sie gefragt, hey, ob sie einen Bedarf haben. Die sind hellhörig geworden, weil die natürlich nicht wussten mehr. Du musst dir vorstellen, das sind ja Jahrzehnte dazwischen. Ja. Ja, und die Führungsebene, die ändern sich in solchen großen Companies zwischen 3 bis 5 Jahren.
Das ist ja auch, dann mal ganz kurz, das ist ja oft, wo rein familiengeführtes Unternehmen zu corporate geführtes Unternehmen, das ist ja in diesem Zeitpunkt passiert.
Genau.
Also das ist ja das auch da auch noch dazu, ist nicht mehr viel Verbindung.
Genau. Und so kam dann zu einem zum anderen, ja, dass dann auf einmal so vermisste Teile, die eigentlich Adidas nicht mehr hatte und auch nicht mehr zurückgreifen konnten, weil es da keine Modelle gab, hatten sie das dann wieder. Und deswegen sage ich, Adidas hat schon mehr einen größeren Fundus eigentlich an Schuhen, die sie jemals produziert haben, als Nike. Und das finde ich halt schon, für gerade für Nike, finde ich das eigentlich schon ziemlich sick, dass sie das nicht haben.
Nike ist ja nicht alleine damit, dass sie nicht so eine gute Auswahl haben, denn zum Beispiel Aimé Leondor wurde gebeten, für New Balance einen Basketballschuh zu entwerfen und dann wollten die den 550er machen und New Balance hatte keine technischen Zeichnungen mehr. Die wussten nicht, wie man diesen Schuh baut. Die hatten ein paar Fotos davon, die wussten, wir hatten den mal, aber die wussten nicht mehr, wie man das baut. Und dann sind die nach Japan geflogen, haben die alten OG-Paare da irgendwo von irgendwelchen Sammlern gekauft, die aufgeschnitten und versucht, wieder so nah wie möglich an dem 550er zu bauen. Und guck mal, wie der 550er jetzt abgegangen ist. Wie viele Stück die davon verkauft haben. Die war ja von der Qualität, war das ja Schrott. Das war ja ein Plastikfarb.
Bequem, oder? Also ich hatte keinen zum Glück, aber ich habe immer nur gehört, dass er nicht unbedingt der bequemste Schuh ist.
Ich fand ihn auch nicht so bequem. Ich musste ihn einmal brechen, dann ging das schon so. Ich habe mir den so ein bisschen geholt, um den Louis Trainer, den ersten, den Virgil da gemacht hat, nicht 24-7 zu bieten, um da noch mal ein bisschen eine Alternative zu haben. Aber wenn wir jetzt darüber reden und wir sagen halt so, ja gut, der ist jetzt nicht die beste Lederqualität gewesen, der hatte irgendwie Kleberreste und sowas, da sind die ganzen Plagiate heute teilweise schon besser verbaut. Ja. Das war ja auch immer das, was ich mir so gedacht habe, wo ich mir so gedacht habe, okay, ja, natürlich, wir wissen alle, dass Plagiate Diebstahl von geistigem Eigentum sind, weil man ja ein Design kopiert, klaut, dem Hersteller des Designs auch ein bisschen die Wahl wegnimmt, wo möchte ich das platzieren, wem möchte ich das zuschieben, wer soll sich davon angesprochen fühlen und wer nicht. Dass das so das Hauptproblem wäre. Und da habe ich aber eine Doku gesehen, die kann ich wirklich jedem empfehlen. Die ist von, ich glaube, dem Steuerung F oder ARD oder sowas. Mhm. Und da geht der Moderator hin und hat irgendwie im Internet, hat seine Frau so einen Fjällraven-Rucksack gekauft. Und dann, das muss ja auch geil sein, wenn du so Doku-Moderator bist, habe ich mir auch schon immer gedacht, so, wie suchen die aus, welche Doku wir machen? Meinst du, die sitzen dann da so manchmal und sind so, Jungs, Bienenwachskerzen. Und dann geht die hin und machen eine Doku über Bienenwachskerzen.
Aber ich glaube, so entsteht's.
Weil das Ding war, diese Frau von ihm hatte diesen Rucksack gekauft von irgendeiner Fake-Seite. Der wurde dann zugeschickt, wurde vom Zoll rausgezogen. Wahnsinniges Zufall, dass dieser Rucksack rausgezogen wurde, weil da solche Mengen durchgehen. Und daraufhin war der so, ich will jetzt rausfinden, wo dieser Rucksack herkommt. Und ist dann da nach China geflogen und hat sich das alles angeschaut. Und dann wurde ihm irgendwann gesagt, ja, wir haben hier eine Frau, die ist die Produzentin für solche Rucksäcke und die kann das halt machen. Und dann hatte er so einen Termin, der hatte so einen Dolmetscher dabei und ist dann da so durch irgendeine chinesische Stadt, wo hauptsächlich Rucksäcke hergestellt wurden. Genauso gibt es ja eine chinesische Stadt, wo hauptsächlich Sneaker hergestellt werden. Voll. Und dann ist er da so rum und dann war da einfach so ein Wohnhaus. Dann ist er unten in das Wohnhaus rein, kommt in den ersten Stock und dann siehst du da schon die ganzen Materialien liegen. Es war kein Wohnhaus, es war eine Fabrik. Also es war eine Fabrik einfach in einem Wohnhaus.
Ja.
Und dann saßen da haufenweise minderjährige Leute, die irgendwelche Sachen zusammengenäht haben, weil der Markt ist ja nicht reguliert. Ja. Es ist ja nicht so, dass diese Plagiatsschuhe irgendwelchen Auflagen unterliegen. Das hatte so einen beißenden Geruch da drin. Natürlich, wenn das dann rauskommt, die wissen, worauf wir achten. Die wissen, wir achten auf Kleberreste. Wir wissen, wir achten auf Shape. Die wissen, dass wir auf all das achten. Aber niemand, der ein Fake-Produkt fragt, wer das zusammengenäht hat, war der denn volljährig?
Ja.
Das fragt keiner. Nee, das stimmt, und es fragt auch keiner, was für Chemikalien du da an deinen Fuß lässt. Und das haben die dann nämlich auch alles chemisch durchgemacht. Die haben gesagt, es sieht von außen genau gleich aus. Aber Nike benutzt einen Kleber, der nicht schädlich ist für den Menschen. Und die benutzen halt einen Kleber, der ein bisschen günstiger ist, den du auch nicht anders riechst oder so, oder den du nicht wahrnimmst. Aber der dann halt, wenn der mit Hitze in Berührung kommt, was bei einem Schuh zweifelsohne der Fall ist. Ja, weil da wird ja ein ganzes Schnapsglas Schweiß, während du einen Tag lang den Schuh trägst, in den Schuh abgegeben. Und dann lösen sich diese ganzen Chemikalien und nicht nur im direkten Hautkontakt, sondern auch einfach der Aufstieg der Dämpfe, den du einatmest, ist hochgradig krebserregend. Ja. Und das sind Sachen, die wir von außen nicht sehen. Das sind Dinge, vor denen uns eigentlich unsere Rechtsstaatlichkeit schützt und schützen sollte, wo das aber durchgeht. Und dann ist halt, ich habe das davor wirklich nicht so gesehen. Und als ich aber dieses Video gesehen habe, das empfehle ich jedem, weil wirklich, du kommst da hin und die sagt dann auch, ey, ich kann die 30.000 Stück machen. Dann sagt der Typ, ja, natürlich kann die 30.000 Stück machen. Hier sitzen zwar gerade nur 5 Mitarbeiter, wo die so minderjährig aussahen, auch so verpixelt haben und alles Mögliche. Aber sie kann hier problemlos von heute auf morgen das ganze Dorf mobilisieren, dann arbeiten die durch und dann kriegst du deine 30.000 Rucksäcke. Und ich glaube, genauso läuft das mit den Schuhen. Ja. Und wenn dann da ein so ein Wohnhaus, ein so ein Dorf plötzlich feststellt, ey, guck mal, wir haben jetzt hier einen Schuh gebaut, den kriegen wir bei irgendeiner Plattform durch und dann kriegen wir dafür nicht unsere normalen 35 Euro, sondern dann kriegen wir dafür ein Payout von 350 Euro, weil das ein limitierter Vierer ist, dann drehen die da das ganze Dorf durch. Mhm. Und dann fällt der Schuhpreis um 150 Euro. Bei uns in Zentraleuropa.
Ja.
Und das ist halt, dann schon ja, absurd, weil ich glaube nicht, crazy, dass es ja jedem so, weil mir war das nicht so bewusst. Mhm. Ich empfehle wirklich jedem diese Doku, aber ich sag dir, da kannst du jetzt hingehen und sagen, ja, die haben einen Rucksack gebaut, das hat nichts mit dem Schuh zu tun. Das ist in jedem Markt genau gleich.
Ja.
In jedem Markt.
Ja. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass es früher war so, dass zum Beispiel ja auch bei den Werken, wo die Firmen produziert haben, dass teilweise die Förderbänder ja einfach weitergelaufen lassen wurden. Ja. Mhm. Dadurch war es dann auch super schwer rauszufinden, ist ein Fake oder ist ein richtiger. Also ja, das kam ja auch früher vor. Aber wie gesagt, jetzt gibt es halt anscheinend wirklich so, die halt in Wohnhäusern operieren, ja, die halt dann die Fakes produzieren auf billigst. Ja. Aber dementsprechend, man merkt das schon oft auch mal. Also ich habe schon auf der Straße Leute gehabt, beste Beispiel war ein weißer Air Force One, hey, wo ich dann irgendwann mal zu dem Dude hingegangen bin und habe gesagt, hey, was ist denn das eigentlich? Und da sag ich mir, ja, das ist ein Fake aus der Türkei,
ja,
wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, aber was, der Karton hatte der in der Sohle. Also ja, da war kein Schaumgummi oder whatever, ja, ja, sondern das war außen gefaked wie Schaumgummi und innen war Karton.
Ja.
Also
Fußbett, ich mein, komplett im Arsch.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja für deine Füße einfach der Tod.
Ja, wenn ja, die Jungs haben da ja auch bei Nike und Adidas und New Balance, die so lange bestehen, die haben ja auch eine Expertise. Ist ja, ja nicht so, dass die sich zu dem entwickelt ja, haben.
Nein, vor allem Nike,
weil die nicht
kommt
wissen,
aus dem Sektor nicht Kleidung, sondern die kommt aus dem Sektor Laufschuh.
Ja.
Eben, und da brauchst du viel Know-how, weil einfach auch Laufen am Beton ja einfach für die Gelenke der Tod ist.
Ja.
Und deswegen, dementsprechend ist es halt schon gut, wenn man natürlich zu Firmen zurückgreift, die ein gewisses Know-how haben in dem Sektor. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel, finde ich, gerade die Qualität bei den ganz hochwertigen Edelmarken oft nicht so on point ist wie bei anderen.
Was ja? Sneaker angeht, weil genau, die ganzen, die haben halt da das Know-how nicht. Ja, das so fand ich halt auch, als
Louis Vuitton
plötzlich angefangen jetzt hat, Sneakers ja zu machen. Die ersten genau Sneaker, das waren immer noch irgendwie Anzugsschuhe, so ein bisschen. Mhm. Die sahen aus wie ein Sneaker, aber es war mehr so ein Anzugsschuh.
Aber du bist ja schockiert, weißt du, wo es noch viel früher angefangen hat?
Was denn?
Bei Lacoste.
Bei Lacoste?
Erinnert dich mal
Tennisschuhe zurück.
Ja, na mhm, generell, auch dieser Lifestyle-Sneaker mhm wurde von Lacoste schon früher extrem gefeiert eigentlich. Da war Louis noch gar nicht so am Sneaker-Sektor tätig. War Lacoste eigentlich schon diejenigen?
Ja, Louis waren definitiv nicht die Ersten, ja, die da auf den Zug aufgesprungen sind.
Und die hatten natürlich auch nicht das Know-how.
Ja. Ja.
Aber das holen sie sich jetzt. Stück für Stück merkt man immer eben mit den Designern, mit den ganzen Footwear, quasi Designer, die sie alle einkaufen, ja, dass das Know-how und die Qualität auch von diesen Edelmarken, von den Sneakern her immer besser wird.
Aber der ja Preispoint ist einfach auch crazy bei denen furchtbar. Also wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gut. Ja. Ja, was du stimmt da an Materialien bekommst, finde ich immer noch scheiße und ich ja kann das nicht nachvollziehen.
Aber man muss auch unterscheiden, dass zum Beispiel die Produktion eine ganz eine andere ist. Da wird halt nicht im großen Stil in Asien produziert, sondern da wird halt teilweise
handgemacht in Italien.
Genau. Werden handgemacht in Italien, da wird drauf geachtet, auf die Qualität, auf die Materialien und das entspricht dann halt auch den Verkaufswert dann.
Sehe ich nicht so, weil ich habe halt das auch so gesehen wie du
ja
und dann habe ich mich selber mal ein bisschen mehr mit der Thematik befasst und war dann wieder wütend auf die. Weil ich wirklich dann halt gesehen habe, ey, was ist denn eigentlich möglich?
Mhm.
Und was verbauen die?
Ja, klar.
Und dann war ich wieder so, das passt für mich wieder nicht zusammen.
Mhm.
Weil natürlich, was Nike und so machen, so das ist die eine Thematik, aber was die da im Luxussegment machen ja und was sie dann für einen Preispointer dran schreiben, da war ich wieder wütend.
Aber das ist ja generell bei den Luxusmarken ja oft so der Fall, oder? Ja,
die also haben einen Aufschlag
ja,
von
genau, du zahlst 1000. Ja auch
ein weißes
für die
T-Shirt für ja 600 Euro.
Ja, das eben. So, wo ist das Verhältnis dazu? Aber wie gesagt, es gibt einen Markt dafür und die Leute kaufen es. Aber ich finde es gut, dass so Edelbrands jetzt genauso auch drauf schauen, dass die Leute mit Know-how einkaufen, die dann das versuchen, qualitativ gut umzusetzen.
Voll, definitiv.
Das finde ich gut.
Da habe ich noch eine andere Frage zu dir, mhm, zu der ich eine ganz klare Meinung habe. Ich versuche das jetzt so subtil wie möglich dir darzustellen.
Ja, klar.
Es gibt am deutschen Markt, gerade also in den USA gibt es das auch, aber im deutschen Markt jetzt seit neuestem eben auch, gibt es Marken, die Sneaker entwickeln, die meiner Meinung nach Nike Dunks oder Air Jordan 1ern sehr ähnlich sehen.
Mhm.
Und die dann sagen, ja, man kann halt Schuhe nicht neu erfinden und deswegen gibt es da gewisse Ähnlichkeiten, weil die Silhouette halt einfach schön ist. Und kannst du mir kurz dein Handy geben? Und dann haben die halt da, dann entwickeln die eben Colorways, die aber mich sehr stark erinnern an Schuhe, die wir als Sneakerheads super gerne hätten, denen wir super hinterher trauern, weil sie halt einfach nicht in unserem Budget sind
ja
und wo wir dann halt irgendwie zu anderen greifen. Weil jetzt zum Beispiel ein Paris Dunk ist nicht in meinem Budget, wird nie in meinem Budget leider sein. Ja. Und dann hole ich mir halt irgendwie einen anderen Dunk, so, ne? Mhm. Der halt in meinem Budget ist, über den ich mich dann auch freuen kann. Und ich würde super gerne mal von dir hören, wie du dazu stehst. Denn also meiner Meinung nach sind das hier Plagiate, die einfach nur getarnt sind als andere Schuhe.
Oh ja, also, ja.
Wir blenden das dann ein.
Also ich muss ehrlich zugeben, klar, ich habe diese Schuhe jetzt auch schon auf der Straße leider häufiger gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde es ein Blödsinn auch, wenn eine Firma sagt, hey, man kann Schuhe nicht neu erfinden. Es stimmt nicht, meiner Meinung. Klar, ein Schuh ist immer gleich aufgebaut, aber ich finde, gutes Beispiel ist zum Beispiel Flowers for Society.
Ja.
Der Till hat zum Beispiel halt schon, finde ich, was Gutes
gemacht. Eine ganz neue Silhouette geschaffen.
Genau, hat eine ganz neue Silhouette geschaffen, komplett neue Sohle. Also prinzipiell stimmt es nicht, dass man Schuhe nicht neu erfinden kann, sondern ich gebe dir vollkommen recht, das sieht einfach zu sehr einen normalen Nike Dunk aus und für das ist es, finde ich, auch schon wieder ein Plagiat,
und meiner Meinung nach. Das sehe ich auch so, die Qualität, der Schuh kostet 200 Euro, habe ich gesehen, ich dachte, das wäre ein 100-Euro-Ding. So, ich habe gesehen, das kostet 200 Euro.
Ich habe gar nicht auf den Preis
geschaut. Genau, weil ich den nämlich nur an Füßen von anderen gesehen habe. Ja. Die creasen weg, wie sonst was.
Hey, du wirst
People
lachen.
Wear die ohne Ende. Also
schon eine Mischung so mit diesen Amiri-Dings auf der Seite und dann ein bisschen mit dem Farben von einem Freddy Krueger.
Ja, Freddy Krueger,
ja, ist halt aber das auf der Seite ist auch diese Amiri-Design, die sie jetzt auf den Schuhen haben, so alles ist gar nichts dran, original eigentlich.
Hey, also ich muss sagen, lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen sogar einen Dude gesehen, der so einen Schuh anhatte.
Ich glaube, die verkaufen
sogar Massen. Diesen Vicinity schaut einfach wie V-Lone aus. Ja.
Aber da gibt es, glaube ich...
I don't see anything.
Ja, also das ist schon heftig. Also generell...
Aber weißt du, was das Traurige ist?
Ja, ist schon arg.
In den USA haben sie ja jetzt diesen KI Kicks, der da die ganzen Jordan 1er einfach 1:1 kopiert hat, so ähnlich, dann auf die Seite einen Blitz gemacht hat.
Ja.
Den haben sie jetzt verklagt.
Ich weiß,
Nike.
Ja.
Und hast du mitbekommen, wie der Gerichtsprozess ausgegangen ist?
Du wirst lachen. Ich bin mit dem persönlich sogar in Kontakt.
Wirklich?
Ja, schon seit Jahren. Weil ich den, er hat dann mal früher mit den Sneaker-Collecten eigentlich begonnen und hat dann eben seine eigenen Jordan-Ding aufgemacht, so in die Richtung. Ich habe auch, ich hätte auch etliche schon haben können von ihm, konnte es mir aber nicht leisten wegen dem Zoll und dem Ganzen, weil er doch 200 Dollar kostet. Er hat mir schon immer Aktionen gemacht, auch dass ich ihn günstiger bekomme. Ja, ich finde es auf der einen Seite krass, dass er das überhaupt gemacht hat.
Hast du mitbekommen, wie der Gerichtsprozess ausgegangen ist?
Nee, da habe ich...
Das ist nämlich das interessante Ding, weil das ist ja ganz klar, dass der das kopiert hat und so.
Er hat nur den Swoosh weggelassen,
sonst ist der Bau gleich. Und die Blitze vom Ian Connor fast übernommen.
Ja.
Ne?
Aber er hat krasse Kollabos auch gehabt mit Def Jam.
Ja, er hatte Kollabos. Also, das Ding ist nämlich, er muss gar nichts zahlen an Nike. Er muss nicht irgendwie das Geld, was er eingenommen hat, an die zahlen plus irgendwas, sondern er muss aufhören, die Schuhe zu verkaufen und muss öffentlich zugeben, dass er das Design kopiert hat.
Ja, stimmt.
Das ist dann, glaube ich, gesehen, alles.
Ja. Voll.
Und ganz ehrlich, da verstehe ich, dass kapitalistisch betriebene Menschen, die nicht irgendwie das Interesse haben, die Mode oder den Sneaker weiterzuentwickeln, sondern hier irgendwie nur Geld zu machen, dass sie das machen. Das verstehe ich.
Ja, aber wie gesagt, ich kenne den
so, wenn du so denkst, ne?
Also ich habe schon eben Kontakt länger mit ihm und ich weiß, dass er eigentlich immer nur... Ja, er wollte natürlich Kohle machen, eh klar. Wenn du sowas machst, hast du Geld im Hintergedanken. Aber er kommt halt wirklich aus einem Sneaker-relateden Ding. Also er hat sich einfach gedacht, okay, wenn die Leute alle so sind, dass sie solche Sachen kaufen, why not?
Ja, so das verstehe ich halt da schon. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich das, der soll ja auch irgendwie eine gute Qualität verarbeitet haben und sowas. Das ist ja in dem Punkt, dann hat er noch irgendwie...
Fuck, ich hätte mir echt damals einen kaufen sollen, dann hätten wir ihn jetzt hier.
Dann hat der noch,
ich schwör's dir, das war echt, der hat mir den 5000 Mal angeboten.
Und der hat dann halt auch noch das so an seine Community gebunden. Das war dann irgendwie so Black Community driven und sowas, ja, so, was ja dann extrem, auch wieder irgendwie noch ein bisschen Historie mit dabei hat.
Und er hat es auch nicht in dem Massending gemacht, sondern er hat das wirklich oft mal auf kleine, selektierte Geschichten limitiert gemacht, aber er hat auch seine Pop-Ups in New York gemacht, oft mal.
Das ist dann halt auch genau der Punkt, weil mich haben Leute gefragt, ey, wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was die da machen, was Vicinity da macht mit dem Freddy Krueger und so, und dem, was Bape gemacht hat.
Ach so.
Und da sehe ich schon einen Unterschied, weil der Unterschied bei Bape ist, die haben den Schuh, das waren Air Force, aber die haben den modifiziert, die haben den ein bisschen bulkier gemacht und die Qualität viel hochwertiger. Dann haben sie nur in Japan lokal verkauft am Anfang. Und so war das in einer kleinen Subnische ein hochwertigeres Produkt, was diesem ästhetischen Verständnis entsprochen hat, das aber in deren Meinung verbessert hat. Und das war auch...
Pharrell hat es dann mitgenommen in den USA.
Genau, oder? Genau. Ja. Dann haben Pharrell und so die in die USA gebracht.
Ja, weil er gut befreundet mit Nigo ist.
Nigo, genau. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war immer noch Only Japan zu dem Zeitpunkt. Erst als Nigo das verkauft hat und diese Investment Company das übernommen hat, haben die angefangen in den USA und in Europa und so zu verkaufen. Mhm. Und das ist das, wo Nike dann auch den Lawsuit eröffnet hat. Solange das in Japan waren die so, okay, das ist eine Subnische. Und da ist für mich der Unterschied.
Und sie wussten, dass Nigo nicht mehr an den Zügeln sitzt. Das war halt auch der Punkt. Weil an dem Zeitpunkt, wo Nigo noch quasi das gemacht hat, hätte er sich das ja gar nicht getraut, weil er ja auch, weißt du, eine gute Connections zu Nike hatte immer schon. Und oder generell in diese ganze Designerwelt. Ja. Und da muss man halt schon sagen, der Nigo macht das schon immer sehr, sehr gut eigentlich, was das betrifft.
Es war halt so ein bisschen ein Gentleman's Agreement zwischen denen. Ne? Genau. Hey, guck mal, du entwickelst dir eine hochwertigere Version für dich, die schon an dich gebunden ist, die ein bisschen bulkier ist, die du halt an eine kleine Subgruppe gibst, für die du dich interessierst, aber es liftet den Air Force ja mit ab. Ja. Und dann, als das dann auch halt rübergeswitcht.
Andere Modelle von Vans und alle möglichen, ja, und die haben aber alle immer gesagt, okay, passt, wenn du es in Japan machst, ist alles fein.
Genau, und das war halt das, und da ist halt der Unterschied, weil was die machen, sind, die nehmen die alten Designs, die niemand bekommen kann, wo du einfach nicht zu den Zugang zu hast. Packen die 1:1 auf den Schuh, weil mit diesem Querstreifen und so, das finde ich, da war wirklich vorbei bei mir. Am Anfang dachte ich mir so, okay, Bro, ein Schuh in schlechter Qualität für 100 Euro, so, ja. Verstehe ich, dass so die Kids sich denken, ich komme nicht an die Nike-Dunks ran, dann nehme ich hier das Substitut, das ist eine deutsche Brand, ich will die unterstützen und dann solidarisiere ich mich hier mit einer Streetwear-Marke in meiner Umgebung, kann ich nachvollziehen. Bro, 200 Euro?
Du hast Reezy 350 für 220 gekauft und jetzt kaufst
du Vicinities für 200. Aber da würde ich gerne mal den Vergleich sehen, wenn du Leute auf der Straße fragst, hättest du die Möglichkeit auf einen Freddy Krueger Dunk oder den, was würdest du kaufen? Und ich wette, alle gehen auf den Krueger und nicht auf den Visionary.
Das mache ich dir. Die Straßenumfrage mache ich dir.
Voll. Gerne, würde ich echt gern sehen.
Mach ich dir, kein Problem.
Und da würde es mich dann echt wundern, wie die Leute da entscheiden. Aber nimm jetzt nicht so Freddy Krueger Dunks. Das muss schon was sein, wo man sagt, okay, da kommt man vielleicht doch ran.
Aber der Colorway ist halt so, den Freddy Krueger kennen ja gar nicht viele. Also, die würden ja dann, ich würde einfach Leute fragen, die so sich für Sneaker interessieren, aber jetzt nicht so Sneakerheads. Das heißt, für die haben dann wirklich nur diese zwei Dinger nebeneinander, die sehr, sehr ähnlich aussehen.
Und soll ich dir was sagen, Freddy Krueger Dunk, da gibt es so viele fucking Fakes, weil der eigentlich, es dürften nur Sample unterwegs Weg sein. Sample, so, wenn mir einer sagt, dass ein Sample zu Hause hat mit einem 10.5, ich habe bei Nike gearbeitet und ich weiß, bei Nike SB ist 9, US 9. Das heißt, es dürfte weltweit, nur US 9er vom Freddy Krueger
geben. Stimmt nicht. Weil die Geschichte des Freddy Kruegers ist ein bisschen komplexer. Die hatten mehrere Sample-Runden. Es gibt nicht nur ein Sample, es gibt nicht nur ein Freddy Krueger-Sample, sondern es gibt mehrere. Und es gab eine Production, wo sie mehrere Größen auch gemacht haben. Die wurde aber überrollt und von einer Dampfwalze und mit Oil-Stains übergossen. Da gibt es dann auch ein paar andere Sizes. Aber
wo hast du diese Infos her?
Vom Croatian Style.
Okay.
And he should know.
Weil schau, also ich kann nur auf diese Info zurückgreifen, wie ich damals bei Nike gearbeitet habe. Und natürlich, ich bin auch damals für Nike SB dann auch Skateboard gefahren. Und ich war ja halt schon ein Collector damals. Ja. Und für mich war das halt auch so, der Freddy Krueger war für mich halt immer ein Grail. Mhm. Ja, so wie der Pigeon Dunk oder so. Aber beim Freddy Krueger wusste ich halt einfach, da gibt es einfach weltweit nur eine gewisse Anzahl an Samples.
Ja.
Und ich war ja selber in den Showrooms bei Nike und haben mir dort Samples genommen.
Vom Freddy Krueger?
Nee, von anderen Schuhen.
Von anderen Schuhen, ja.
Ja, weil ich einfach
Sample Size
habe. Ja, und da war es halt für die Sales Rep halt immer ganz gut. Ich war gut connected mit denen. Da hat es dann geheißen, komm vorbei im Showroom, such dir aus, wenn du da Bock hast, nimm dir. Mhm. Ja? Und dadurch habe ich dann natürlich mit den Leuten halt auch viel gequatscht und habe gefragt, wie ist das eigentlich? Und es ist so, im Running wurde eine andere Size produziert an Sample Sizes, als es bei SB war. Mhm. Und SB wurden aber nie so viele Samples produziert. Das muss man halt auch sagen, weil gerade mal gab es für ganz Österreich oder Deutschland, Schweiz gab es 3 Samples. Das heißt, einen gab es in Österreich, einen gab es in Deutschland und einen in der Schweiz. Mhm. So, jetzt rechnet ihr aus, das war Jahre davor, war das mit dem Freddy Krueger, da gab es noch viel weniger, weil es auch viel weniger Händler
dass
gab.
Dass der Freddy Krueger super shady ist und wahnsinnig viele Fakes auf dem Markt sind, das ist klar. Aber der Schuh ist ja auch nie rauskommen, ja, weil er gecancelt wurde. Ich würde meine Hand
dafür ins Feuer legen, dass es da andere Größen gibt. Ich sag's euch ehrlich.
Ich verstehe es. Der Croatian Style, das ist ja auch der André, das ist ja auch wirklich ein Typ, der weiß, wovon er redet.
Ja, ich weiß.
Der
ja,
sagt so, ja, komm, ich habe denen halt auch all diese Fragen gestellt. Ich habe denen gesagt, so, hey, guck mal, es gibt so viele unterschiedliche. Und der meinte, ja, die haben das halt lange angesampelt. Mhm. Aber super weird, total viel, was am Markt ist. Ist auch nicht so, wie es scheint. Ja. Und der hat halt gesagt, wenn du eine was der zu mir gesagt hat, ist, wenn du eine nicht Sample Size hast, also nicht eine US 9 und die keine Kleber, keine Ölflecken oder Verbiegungen drin hat, dass die wirklich, weil die mit einer Walze überrollt wurden, klar. Dann kann es nicht sein. Der hat gesagt, die müssen alle so, ein Paar muss mindestens ein paar Ölflecken haben und die müssen auch so ein bisschen überrollt aussehen.
Hey, da wäre es mal geil, ich sag's dir ehrlich, von Nike mal wirklich, wenn es noch Leute, nein, wenn es Leute noch geben würde, ja, die dir halt dann eins zu eins mal, diese Story ist eigentlich nie aufgekommen.
Nee, haben sie nie so, offiziell gesagt, nee, ne?
Aber das finde ich, das wäre mega interessant, also für mich als alter Sneakerhead und gerade Nike SB und so, hey, das wäre Wahnsinn, wenn sie das mal irgendwie verlautbaren würden, wie das wirklich abgelaufen ist.
Ja, Sandy Bodecker ist leider von uns gegangen, der hat das wahrscheinlich gewusst.
Ja,
aber ich habe es erst am Anfang von dir gehört, aber ich dann danach irgendwann so, wo ich irgendwo gescrollt habe, habe ich es nochmal auch so gleich gehört, so gelesen, wie es alles so mit Öl übergeben geworden ist.
Ja, das
alles.
Wusste ich deswegen auch. So,
ja.
Aber ich wusste nur von den Samples. Ich wusste nicht, dass dann nochmal eine Produktionslinie.
Nee, das war diese Produktionslinie, die überrollt haben. Das waren ja 400 Schuhe so.
Das, was ja auch so ein Knackpunkt war, war ja auch der Jason John Dunk. Und zwar war ja das mit dem Bandana, was da oben war, da mussten ja auch alle aus dem Verkauf zurückgezogen werden und es gab weltweit ja nur noch ganz wenig Paar.
Ich kenne die Geschichte leider nicht.
Ja, ich hatte den.
Du hattest den Jason John Dunk?
Ja, Mann. Ich hatte den.
Jason John?
Jason John?
Kiffergeist?
Keine Ahnung.
Ja, und ich hatte den.
Du bist so jung.
Voll. Und ich habe ihn dann halt aber nicht zurückgegeben. Ich habe ihn dann leider nachher verkauft, dummerweise.
Ah, du hast ihn. Was das wohl heute wert wäre. Mhm.
Vor allem, es gibt echt nicht viel Paar, weil halt auf der einen war dieses rote Bandana und da haben Nike nicht nachgedacht, ja, dass es die Crips und die Bloods in Los Angeles gibt und dass es da vielleicht zu Kontroversen kommen könnte. Aus dem Grund, und das weiß ich noch damals haargenau, wie es war im Stilladen, wie der Pauli auf einmal zu mir sagt, hey, eigentlich müsstest du den Schuh wieder zurückbringen. Und ich sage, hey, sorry, aber ich habe ihn schon gesteppt. Mhm. Ich habe ihn nicht gesteppt. Ich habe damals ihm glauben lassen, okay, ich habe ihn schon getragen, um ihn nicht wieder zurückzugeben. Ja? Und das wäre auch zum Beispiel eine Ding gewesen, was mich interessiert hätte, wie viel tatsächlich. Es gibt keine genaue Zahl, wie viel von den Cheech and John Dunks dann wirklich im Verkauf gelandet sind.
Und geblieben sind.
Das wäre auch interessant.
Kann man das irgendwo kaufen oder ist das ein Schuh, den du gerade nirgendwo findest? Ja, ich glaube, ich habe den noch nie gesehen auf einer Plattform.
Was?
Ist der auf der Plattform? Der hohe?
Den gab es nur in der Version, in der hohen.
Ah, dann sind aber eh recht viele, glaube ich, rausgegangen. Habe ich sogar schon mal in der Hand
gesehen. Ja, aber eigentlich dürfte das gar nicht. Weil, wie gesagt, ein offizielles Statement von Nike kam und alle Händler darauf angewiesen wurden.
Wollen wir nochmal ein schönes Thema anschneiden zum Thema eigentlich dürfte es gar nicht?
Ja.
Mein Lieblingsthema. Wir machen das jetzt als letztes Thema. Wir hatten sehr, sehr viele schöne Themen heute schon. Wir können auch wirklich wahnsinnig gerne das nochmal wiederholen. Du bist immer ein sehr gern gesehener Gast durch deine Expertise über die vielen Jahre. Freut mich sehr, dass wir da so viele Themen gemeinsam abfrühstücken können, weil ich finde, dass wir zu dritt einen sehr interessanten Blick auf den Sneakermarkt haben, weil ich halt so
verschiedene Generationen.
Genau, so jung und so retail-technisch da rein bin und du bist so als OG und du bist so modisch da reingekommen. Das sind die drei Unterschiede eigentlich.
Ja.
Und der letzte Punkt ist nämlich der Preis des Big Red Boots. Der war auf allen Plattformen wahnsinnig hoch für 1.000-1.500 Euro und sowas. Und diese Gussform, die da gemacht haben, die kosten pro Gussform nicht 30.000 Euro. Das heißt, jede Größe kostet mindestens 30.000 Euro, ohne dass die einen einzigen Schuh produziert haben. Nachdem die Gussform aber haben, können die eigentlich komplett kostenlos weiterdrucken.
Ja.
Und was ich ganz interessant fand, war nämlich, eine Freundin von mir hat den Big Red Boot bestellt und auch sehr schnell. Und dann haben die gesagt, ja, in so und so viel Zeit liefern wir den aus, in irgendwie 8 bis 12 Wochen. Und es hat niemand den nach 8 Wochen gehabt. Aber der Preis auf den Plattformen ist irgendwie kontinuierlich gefallen. Mhm. Und ich glaube, die haben am Anfang erstmal nachgedruckt, die ganzen über die Plattformen verkauft für 1.500, 1.300, 1.200, 1.100, bis die bei Retail angekommen sind.
Ja.
Und dann haben die rausgesendet. Weil niemand wusste ja, wie viel Stück haben die gemacht. Die haben nicht gesagt, wie viel.
Ja.
Ich glaube, die haben das erstmal so, die ganzen Plattformen abgegrast, all die Leute, die zu viel zahlen wollten quasi. Und dann den, weil sie haben es ja eigentlich schon verkauft gehabt,
ja,
dann den Leuten, die das halt alles eingekauft haben, auch viele Reseller bestimmt, die sich dachten, oh, ich mache einen Taui da, die 30 Stück bestellt haben,
ja,
schön gewartet, denen dann die 30 Dinger zugeschickt und dann saßen die da. Und was haben die dann gemacht? Dann dachten sie sich, jetzt haben wir die Form ja immer noch. Dann machen wir jetzt eine Kollabo. Also in die Kollabo gegangen, erste Kollabo, zack, gleiche Form, Löcher, Buds, Buds, fertig, Crocs. Big Yellow Boot, dann Babe, zack, anders angemalt, bap, bap, fertig. Und wenn die das jetzt jedes Mal so spielen, dann werden die da sehr, 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 sehr wohlhabend aussteigen.
Das glaube ich auch. Also generell, aber auch, ich finde ja, da ist auch oft der Celebrity-Factor halt voll dabei, weil wer hat es dann als allererstes an? Das sind meistens dann die Celebrities, die das halt dann das gute Marketing für die machen und im Endeffekt kostet es denen marketingtechnisch wahrscheinlich genau einen Schuh.
Als erstes und, haben die Celebrities den Schuh, als zweites haben die, die wahnsinnig teure Plattformen auf Preise auf Plattformen zahlen, den Schuh, weil da gehen sie selber sicher. Und als drittes haben diejenigen den Schuh, den die ihn vorbestellt haben und die Leute, die als viertes kommen, die das witzig fanden, warten, bis der Preis crasht und kaufen die sich dann auf entspannt.
Ja.
Vielleicht sogar, also so mit Retail und Shipping hast du ja 800 Euro gezahlt.
Hattest du jemals einen da?
Ich habe einen.
Nein.
Ich habe einen drüben im Laden.
Nee, wirklich?
Ja, zeig ich dir gleich.
Alter, würde ich mir gerne mal anschauen. Ja,
gerne, weil, gerne.
Ey, das
gerne.
Ist so, ey, da sprechen mich auch immer wieder Leute auf diesen Schuh
drauf. Weißt du, was ich bezahlt habe? 350 Euro. Weil ich war der vierte. Ich habe gewartet, bis der Preis unten war und dann habe ich ganz entspannt gekauft.
Okay. Ich hätte mir gedacht, dass der Preis teurer war.
War also, er auch. Er war bei 1,5 am Anfang.
Ja, eben.
Und dann habe ich einfach gewartet, bis er gefallen ist.
Okay.
Und dann habe ich ihn gekauft für 350.
Aber woher weiß man, dass das zum Beispiel kein Plagiat ist?
Weil es keine Plagiat gibt. Weil die selber die Plagiate abgrasen.
Bist du dir sicher?
100%? Ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass sie selber einfach weiter produzieren.
Ich glaube, heutzutage gibt es von jedem Shit ein Plagiat.
Mann, bitte, ja. Von jedem drei verschiedene Sorte von Plagiat.
Voll. Ja. Weil ich möchte gar nicht wissen, wenn du dann in Asien irgendwo auf den Markt gehst, hast du dort die Teile stehen. 100%.
Aber weißt du, was ich auch wieder faszinierend finde? Ich bin überall auf diesen Märkten und ich denke mir so, warum sind an diesen 0815-Märkten solche Schrottplagiate? Wieso, wenn du so in irgendeiner Großstadt auf diesem Planeten bist, die ein bisschen unregulierter ist als Deutschland, wieso kannst du überall diese mega schlechten Nike-Dunk-Fakes kaufen auf so einem Markt?
Yeah.
Und warum, das verstehe ich am allerwenigsten, haben die Yeezy-Slide-Fakes, die nicht aussehen wie Yeezy-Slides? Bro, das ist doch so einfach, das ist eine Gussform. Mhm. Ich glaube, wenn du das Ding einmal so wie beim Orthopäden in so das Ding reindrückst und dann das einmal ausfüllst und dann daraus eine Mold baust, dann hast du es doch. Mhm.
Nein, aber da glaube ich wiederum, dass sie trotzdem schauen, dass es ein bisschen verändert ist, damit sie es argumentieren können, falls sie wirklich gecatcht werden. Das ist, glaube ich, auch oft der Faktum. Das ist ja genauso, wie es jetzt bei Visionary oder wie es der aus Amerika bei KI
hieß
der. KI, ja, genau gemacht hat. Ich kenne ihn unter Kevin. und von daher glaube ich, dass es da immer war, das Argument zu haben, es ist ja doch nicht der 1:1 dasselbe.
Aber wenn man sich anschaut, basierend worauf Nike die Klagen durchgebracht hat, das hat ja gar nichts mit dem Logo zu tun.
Nee, es war die Form.
Das ist die Form, das ist der Shape, das ist, wie die Nähte gesetzt sind. Und da sind die gefickt. Wenn Nike die ficken will, sind die gefickt.
Ja, wohl du halt, ich habe selber mal ein Patent angemeldet und ich weiß, dass du halt gewisse Sachen, da kannst du das Schnittmuster, kannst du quasi patentieren, aber nicht die Form an sich. Manche Sachen gehen da nicht.
Mhm.
Aber ja, klar, dass Nike das gesaved hat, genauso wie die Silhouette von Air Force One, vom Jordan One, vom Dunk. Es gibt ja etliche Silhouetten, die von Nike ja gesaved sind.
Zum Glück. Auch Silhouetten garantiert, die gar nicht am Markt sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nike Silhouetten patentiert hat, die sie gar nicht mehr, die sie discontinued hatten, die sie vielleicht für ein, zwei Jahre hatten.
Mhm. Ja.
Aber wenn jetzt irgendeine andere Brand mit der Silhouette kommt, dann sind die
neu. Da könnten wir mal auch ein Ding machen, und zwar über Modelle, die Nike rausgebracht hat, die es mal gab für ein paar Jahre und dann nie wieder.
Das sind auch
so Dinge, wo ich sage,
hast du was bei dir rumliegen?
Na klar.
Geil, machen wir mal. Ich komme mal vorbei, also, dann machen wir das mal bei dir.
Du, sorry, ein Sock Racer habe ich zu Hause liegen. Den gab es genau zweimal. Damals, wie er rausgekam, einmal haben sie ihn nochmal gemacht und seitdem nie wieder.
Bin ich gespannt.
Gibt so ein paar so Highlights oder ein Bootschuh oder ein 3-in-1-Schuh, von der auch das iPhone 5 damals designt hat. Den gab es einmal. Aber eigentlich heutzutage wäre das schon eine geniale Geschichte, sowas wieder zu machen.
Ja, mega geil.
Ja,
also, ich komme vorbei und wir schauen uns das mal bei dir an.
Ja. Weil man hat es auch öfters mit so Kanye gesehen, einfach, dass Vorschuhe rausgekommen sind. Gab schon Namen, die einfach patentiert worden ist und man hat einfach keine Ahnung, was es ist. Aber du wusstest, es gibt ein Yeezy 650er, keine Ahnung was, aber du hast keine Ahnung, was es ist.
Ja, voll. You know? Aber das finde ich halt
mega. Aber Kanye hat auch, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, man kann einen Sneaker nicht weiterentwickeln. Kanye hat den Sneaker an sich unfassbar weiterentwickelt. Der 350 war der erste Schuh, der mit einer einzigen Naht ausgekommen ist. Das das ist damals relativ sehr revolutionär gewesen. Dann jetzt die Slides und Formel. Offiziell ist er der Erste. Sondern?
Naja,
welcher war der Erste?
Es war schon, es gab bei Nike auch zum Beispiel die Flyknit-Dinger zum Beispiel. Und die kamen ja, glaube ich, kurz davor, oder? Waren die danach? Okay, es gab oft mal trotzdem im Sportsektor bei Nike Schuhe, die genau eine Naht hatten und die waren hinten an der Ferse. Und sonst waren die das aus einem Guss.
Können wir super gerne nochmal nachschauen. Ja. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Also das Ding ist, ich weiß das halt, die Info, wo ich die her habe, ist natürlich eine Adidas-Info. Ne? Ja. Kann halt sein, dass die sagen, der erste Schuh jemals.
Schau mal, das war ja auch Nike genauso. Nike brachte das Flyknit raus, ja, kurz danach war, oder fast zum selben Zeitpunkt kam Adidas und sagte, wir haben das Primeknit.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Also es gab sehr oft diese Konkurrenz zwischen Adidas und Nike, wer ist der Erste am Ball.
Ich meine, sie wussten beide wahrscheinlich zur gleichen Zeit, dass beide an es jetzt gerade dran arbeiten.
Und ja,
es
war genau.
Erst so ein,
genau, okay, wer ist der Erste?
Weil, aber beide könnten gleichzeitig rauskommen und sagen, ich habe es, andere hat es auch, aber, you know.
Na, weil es war doch so.
Ja,
Nike hat präsentiert den Nike Flyknit und auf einmal gab es die Präsentation mit einem Schuh, den Adidas noch gar nicht hatte, für das Primeknit in einer hohen Version, weiß ich noch damals haargenau, wie das war, ja? Also dass dann Adidas am selben Tag das noch announced hatte, hey, wir haben auch eine neue Technologie, das Primeknit. Deswegen würde ich mich nicht so unbedingt drauf versteifen, wenn eine Sportfirma, die generell am Fußballsektor, am Basketballsektor, wo du Nähte nie gut findest, dass dann mit einem 350 von Adidas der allererste Schuh war, der nur eine Nähte hatte.
Ja. Also, ist ein berechtigter Kritikpunkt, weil also ich habe das deswegen, nicht so hinterfragt, dass sie das gesagt haben. Aber und es war also, halt Adidas, die haben halt noch das Interesse.
Und laufen eine Naht, mega scheiße, Mann. Ehrlich, laufen mal 42 Kilometer mit einer Naht vorne an den Zehen, da ist die Zehe ist offen.
Ja, ja.
Also,
was ich aber interessant finde, Nike rasiert ja momentan eigentlich alles, aber diesen Foam-Trend haben
die. Findest du? Ich finde gerade, dass ziemlich viele Firmen eigentlich sehr viel nicht richtig machen. Und dazu zählt Adidas, da zählt Nike meiner Meinung
nach. New Balance, ja klar, aber so zwischen den dreien, wer gerade den Hut auf hat, da ist Nike abgeschlagen vorne, die ganzen Kollabos, die ganzen Silhouetten, all die Dinger, das ist die.
Und sie fahren die Marketing-Schiene auch richtig.
Viel besser als alle anderen, aber Foam haben sie voll verkackt.
Ja.
Diesen Foam-Trend findet Nike nicht statt. Ja. Dieser Calm-Slide, das juckt niemanden.
Ja.
Da ist die Adilette 22, da juckt noch mehr Leute als der
Yeezy-Slide. Sie keinen guten Designer, meiner Meinung nach. Ja, weil sie hatten ja auch diesen Air Force-Slide gemacht und so ein Shit, oder? Mhm. Ja. Ey, habt ihr das nicht
gesehen? Die haben ganz weirde Sachen gemacht. Die haben auch einen Air Max-Slide gemacht.
Ja,
mit der Air Max-Sohle.
Ja, ja. Es gab aber davor auch schon mal Jordan-Slides mit Air Bubbles und so.
Es
aber
gibt auch Jordan-Slides
in so einem Foam-Look. Fand ich den Air Force-Slide. Also, sorry.
Ja.
Das war einfach.
Also, ich fand den Air Max Slide am schlimmsten.
Wirklich?
Den fand ich richtig eklig.
Ja, den finde ich richtig geil.
Echt, du willst sagen?
Ich wollte den unbedingt in der OG-Colorway, Mann. Geil. Den gab es nämlich in zwei Farben.
In dem Rot,
in den,
ne,
genau, Rot, Rot, Grau, Weiß und in dem Blau.
Also ich verstehe es als Spielerei, aber nein.
Alter.
Da bin ich raus.
Hey, wenn du einen Slide hast, ja, mit einer Erddämpfung, ey, ich kann mir nichts Geileres vorstellen.
Ich werde es mir anschauen danach, das hat sich.
Ja. Aber Jungs, ich glaube, wir müssen den Podcast mal langsam beenden, weil das ansonsten wird der viel zu lang. Aber du kannst sehr gerne nochmal herkommen. Wir können nochmal ganz, ganz viele andere Thematiken reden. Glücklicherweise haben wir mit Sneakern ja ein endloses Thema.
Ja, das stimmt.
Und wir sind auch sehr gut da drin, uns zu verquatschen, auch neben der Kamera. Schön, dass wir das heute mal vor der Kamera gemacht haben.
Vor allem, wir haben uns auch schon lange nicht gesehen.
Ja, deswegen, mega
lange. Wir hatten immer wieder schön. Aufholen.
Ich freue mich sehr, dass du heute hergekommen bist. Ich hoffe, euch hat der Podcast sehr gefallen. Wir werden alles dafür tun, dass wir in zwei Wochen den nächsten haben. Und dann bis zum nächsten Mal.